Etwas klareren Blick auf dieses Phänomen zu bekommen, haben wir heute Abend Dr. Franz Eder von der Uni Innsbruck zu uns eingeladen. Er ist Experte für US-Außen- und Sicherheitspolitik und im Bereich Terrorismusforschung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm dafür, dass er den weiten Weg zu uns hierher gemacht hat. Guten Abend. Die weitere Moderation des Abends übernimmt wie immer der Soziologe August Gechter vom Zentrum für soziale Innovation in Wien. An ihn gebe ich jetzt auch gleich das Mikrofon weiter und ich wünsche Ihnen einen erhellenden und spannenden Abend hier bei uns. Übrigens, sprechen Sie bitte bei der Diskussion im zweiten Teil des Abends deutlich ins Mikrofon. Wir zeichnen natürlich alles auf. Und die ganze Welt kann das dann im Blogbereich der Spielboden-Homepage nachhören. Danke, schönen Abend.
Ja, danke Andreas. Es wundert mich sehr, dass du dir die Mühe machst, das hier aufzuzeichnen, weil wir waren ja eigentlich davon ausgegangen, dass wir später bei der NSA anrufen würden, um uns das Band von denen liefern zu lassen. Damen und Herren, schönen guten Abend. Auch ich freue mich, dass der Franz Eder Zeit gehabt hat, herzukommen. Wir haben das Thema ausgesucht, wie soll ich sagen, in einem Moment, wo das eine große Rolle gespielt hat in der Öffentlichkeit, aber wie bei so vielen Dingen, die dann kurzfristig skandalös sind, vergeht das eigentlich relativ rasch und man geht wieder zum Alltag über. Was mich immer verblüfft, ist, dass eigentlich noch immer 9/11, wie lange ist das jetzt her? Das ist schon mal nachgerechnet, das ist schon 12 Jahre her, noch immer als Vorwand herhalten muss, um Überwachungsaktionen zu rechtfertigen. Ich denke mal, in Wirklichkeit ist es so, dass das Internet einfach dazu einlädt zur Überwachung und dass auch wenn nichts vorgefallen wäre, dann würde trotzdem das Internet bis ins kleinste Detail von den Geheimdiensten durchforstet werden. Und ich denke mal, dass immer bei dieser Entwicklung sind wir wahrscheinlich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Denn sozusagen die Daten zu sammeln ist noch das Leichte. Das Schwierige ist, aus den Daten nachher tatsächlich Informationen herauszuholen. Und da, denke ich, steht uns noch ziemlich einiges bevor. Denn interessant ist ja nicht nur, was die Geheimdienste sammeln und wissen, sondern interessant ist ja auch, was ihnen dann wieder misslingt dabei. Nicht, wenn ich denke, dass die NSU in Deutschland über Jahre sozusagen ihr Unwesen treiben konnte und dass die deutschen Geheimdienste nicht in der Lage waren, das Offensichtliche wahrzunehmen, dass die ganze Überwachung da irgendwie vollkommen nach hinten losgegangen ist, dann frage ich mich, wo denn da jetzt die wirklichen Gefahren sind und hoffe, dass uns der Franz Eder bei diesen seltsamen Fragen auch irgendwie weiterhelfen kann. Wärst du bereit? Würdest du gerne anfangen?
Ja.
Okay, dann übergebe ich dir das Mikrofon jetzt. Danke.
Also zunächst einmal danke für die Einladung, danke auch für die nette und ziemlich unkomplizierte Kommunikation. Man merkt, wenn man mit Wien kommuniziert, mit Vorarlberg kommuniziert, das sind zwei unterschiedliche Welten. Das hat schnell und super funktioniert, über Wien sage ich jetzt nichts. Das, was ihr bereits angesprochen habt, sind Themen, die ich aufgreifen werde, wobei ich deine These, und ich werde im Laufe meines Vortrages darlegen, meine These ist eigentlich eine gegenteilige These. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was die Überwachung angeht, also ich bin kein Freund dieser Überwachung. Ich sehe die Überwachung, die wir mittlerweile wahrnehmen, als eine Überwachung, die vollkommen außer Ruder gelaufen ist. Und die These, auf der ich meinen Vortrag aufbaue, lautet einfach, dass der Nutzen der Überwachung, wenn es denn einen Nutzen gibt, in keinem angemessenen Verhältnis zu den Kosten steht und unsere Bürger- und Freiheitsrechte viel mehr bedroht, als dass uns Schutz und Sicherheit gewährleistet wird. Sie sehen, ich bin sehr, sehr skeptisch, was die Überwachung angeht und ich möchte diese Skepsis heute im Laufe des Abends oder im Laufe meines Vortrages auch argumentieren. Weil nur eine These aufzustellen und Argumente zu finden, ist zu wenig. Ich möchte das tun, indem ich 5 Themenbereiche anspreche, die miteinander verbunden sind. Ich möchte Ihnen zunächst einmal zeigen, wie Überwachung in den USA, und der Fokus liegt zunächst natürlich vor allem auf den USA, wie die Überwachung historisch gesehen sich überhaupt entwickelt hat. Weil aus dieser historischen Entwicklung kann man immer wieder Tendenzen wahrnehmen, die es eigentlich schon viel, viel früher gab und die sich im Prinzip nur wiederholen. Ich werde Ihnen zeigen, welche Auswirkungen der 11. September hat. Und da wird meine These lauten, ohne 11. September wäre die Überwachung von heute nicht denkbar. Darüber können wir diskutieren, wir können streiten darüber. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich werde Ihnen versuchen zu zeigen, über welche Fähigkeiten besitzen oder über welche Fähigkeiten verfügen denn die USA momentan, Überwachung durchzuführen. Ganz wichtig, und das wäre der vierte Punkt, wie wirksam ist denn diese Überwachung überhaupt? Nämlich im Verhältnis zum Ziel, das man anstrebt. Und welche Rolle spielt die Europäische Union bzw. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union? Dazu muss ich eines sagen, ich bin Politikwissenschaftler und kein Netzwerktechniker. Das heißt, ich kenne mich bei diesen ganzen technischen Diskussionen nur an der Oberfläche aus. Vielleicht mehr wie andere, aber sollte jemand unter Ihnen sein, der jetzt Netzwerktechniker ist oder sich in diesen Bereichen sehr, sehr gut auskennt, würde ich mich freuen, dass wir in der Diskussion vielleicht näher darauf eingehen könnten. Ich kann nur sozusagen das wiedergeben, was ich bei technischen Analysen lese und halbwegs verstehe. Ja. Gut. Beginnen wir mit der Entwicklung der Überwachung in den USA. Die Überwachung in den USA beginnt eigentlich erst so richtig mit dem Ersten Weltkrieg. Damals mit dem Ziel natürlich, potenzielle deutsche Spione in den USA dingfest zu machen oder sie zu kontrollieren zumindest, wurden Zensurgesetze verabschiedet. Und das große Problem aus Sicht der Polizei und Geheimdienste in den USA, war, mit Ende des Ersten Weltkriegs 1919, dass diese Zensurgesetze nicht mehr galten. Das heißt, man musste Mittel und Wege finden, um die Überwachung, die man als etwas durchaus Komfortables oder Notwendiges betrachtete, weiterführen zu können. Und deshalb schuf man eine Organisation mit Sitz in New York, die eine geheime Organisation war, und gab ihr den Namen Black Chamber, Schwarze Kammer, was schon sehr, sehr eigenartig ist für so eine Einrichtung. Und Aufgabe dieser Einrichtung war es, mit den Telekommunikationsunternehmen, das waren damals vor allem Telegrafengesellschaften, Western Union, All American Cables, Kontakt aufzunehmen, um an die Telegramme der Amerikaner und Amerikanerinnen zu gelangen. Und man hatte hier, man fand hier einen Kompromiss, nämlich am Abend, nachdem diese Telegrafenämter oder diese Firmen zugesperrt haben, wurden die Telegramme des darauffolgenden Tages in diese Black Chamber transportiert, dort abgeschrieben, ausgewertet und vor Tagesbeginn wieder rechtzeitig zur Öffnung dieser einzelnen Firmen wieder zurückgebracht. Sozusagen der Bürger oder die Bürgerin wurde jetzt sozusagen nicht im regelmäßigen Verkehr ihrer Telegramme behindert. Das funktionierte eine Zeit relativ gut bis ins Jahr 1927, als es zu einer Novellierung des sogenannten Radio Communications Acts kam. Es war eine Novellierung, die die Weitergabe von Telegrammen jetzt nicht nur für die strafbar machte, die es unmittelbar taten, sondern auch für jene, die davon wussten oder es duldeten. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt machten sich die Firmenbosse, die es geduldet haben und es gewusst haben, Gedanken, weil sie jetzt selber strafrechtlich verfolgbar waren. Und sie verboten es. Die Black Chamber, diese Einrichtung, wollte aber nicht darauf verzichten und man ging dazu über, die betreffenden oder die handelnden Personen mit Geld zu bestechen. Das funktionierte 2 Jahre und dann passierte etwas Unvorhergesehenes. Es gab einen Wechsel im Präsidentenamt. Präsident Hoover übernahm das Amt und sein Secretary of State, Henry Stimson, als er davon erfuhr, dass es so etwas gibt wie die Black Chamber, handelte sofort. Er strich die Mittel, verbot es, mit dem Argument, Gentlemen sollten Gentlemen nicht bespitzeln. Sozusagen, das war nur einer vom alten Schlag, der gesagt hat, okay, auch wenn es uns was bringt, das tun wir nicht. Und die Sicherheitsdienste und die Polizei musste lange Zeit wieder warten, nämlich wieder auf einen Weltkrieg und wieder auf Zensurgesetze, bis man wieder starten konnte mit der Überwachung. Und hier haben wir wieder dieses gleiche Schema, das wir schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten. Als die Zensurgesetze fielen, war die Frage da, na, was machen wir jetzt? Und man gründete eine Organisation, die Vorläuferorganisation der National Security Agency, der NSA, mit dem Namen Signal Security Agency, SSA. Und hier versuchte man wiederum mit den einzelnen Kommunikationsfirmen Kontakt aufzunehmen und ihnen, man war jetzt im Kalten Krieg, einfach klarzumachen, es geht jetzt um die nationale Sicherheit, Es geht hier um ganz patriotisches Verhalten. Die Unternehmen müssen mit dem Staat kooperieren. Eine Argumentation, die wir dann auch nach 9/11 sehen werden. Die Kooperationsbereitschaft der Unternehmen war nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl wir im Kalten Krieg waren, nicht mehr so hoch wie nach dem Ersten Weltkrieg. Und es bedurfte einigen Druck von Seiten der Regierung, der Zusicherung des Außenministers, der Zusicherung des Justizministers und schlussendlich der Zusicherung von Präsident Truman selber, dass dieses Handeln, also diese Weitergabe von Telegrammen, verfassungsrechtlich in Ordnung sei und keine Verletzung von Bürger- und Freiheitsrechten. Und unter dieser Bedingung, darauf bestanden die Telekommunikationsunternehmen, gab man eben diese Telegramme auch in weiterer Folge weiter. Und damit war die Operation Shamrock geboren, wo es eben hier wirklich institutionalisiert zur Weitergabe von Kommunikation innerhalb der USA und zwischen den USA und anderen Staaten an Regierungsstellen kam. 1952 haben wir dann die Gründung der National Security Agency, die mit diesem Programm weitermachte und sich auch an die neuen Formen von Kommunikation anpassen musste. In den 60er Jahren waren es nicht mehr Papiertelegramme, die man am Abend abholt und in der Früh zurückbrachte, sondern elektronische Speichermedien. Der Vorteil, den man hier hatte, die waren einfacher zu kopieren, es waren große Bänder oder was auch immer, und die man dann im Laufe der nächsten Tage auswerten konnte. Das heißt, wir haben hier eine Geschichte von Überwachung in den USA, die bis in die 70er Jahre hineingeht, wo der Kongress, nämlich das Parlament, kaum bis nichts tat, um dieser Überwachung Einhalt zu gebieten und die Exekutive, also der Präsident hier, freie Hand hatte. Er konnte schalten und walten, wie er wollte, und das änderte sich im Laufe der 70er Jahre. In den 70er Jahren, wir sind in der Zeit nach Watergate, bekommt der Kongress einfach mit, dass er so nicht weitergehen kann. Man hat das Treiben der Geheimdienste, der CIA, der militärischen Geheimdienste und auch der NSA viel zu lange geduldet. Man muss bedenken, die CIA hat in den 60ern, 50er, 60er und 70er Jahren begonnen, Staats- und Regierungschefs gezielt auszuschalten oder zumindest dabei zu helfen. Eine Vorgehensweise, die in den Augen des Kongresses inakzeptabel war. Und deswegen haben beide Häuser des Kongresses Ausschüsse eingesetzt, im Senat das sogenannte Church Committee, Senator Church war hier führend tätig, und im Repräsentantenhaus das Pike Committee. Und die haben der Regierung, dem Präsidenten, klare Regeln vorgesetzt. Und eines dieser klaren Regeln war der sogenannte FISA Act, der Foreign Intelligence Surveillance Act. Ein Gesetz, das klar regelte, was die Regierung darf und vor allem noch klarer, was die Regierung nicht darf. Nämlich sie darf nicht Amerikaner und Amerikanerinnen, wenn wir von den USA sprechen, gilt diese Regelung nicht für Nichtbürger der USA. Also wenn man uns ausspioniert, ist es vollkommen okay, aber aus Sicht des Kongresses gibt es Regelungen oder gibt es Barrieren, und die betreffen Amerikaner und Amerikanerinnen. Das Ausspionieren von Amerikanern und Amerikanerinnen ist verboten, egal ob im Ausland oder im Inland. Es gibt hier eine Einschränkung, nämlich dann, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, muss dieser begründete Verdacht vom Justizminister an einen eigens geschaffenen Gerichtshof vorgebracht werden, den sogenannten FISA Court, wo klar dargelegt werden muss, warum man die Überwachung braucht, welches Ziel es verfolgt und dass ohne die Überwachung kein Ermittlungserfolg gewährleistet werden kann. Das heißt, die Hürden, eine Überwachung gegen einen Amerikaner oder gegen eine Amerikanerin in Gang zu bringen, sind relativ hoch. Und dieses System der FISA Courts und dieser Anfrage über das Justizministerium funktioniert relativ gut. Es hat sich gezeigt, dass erstens nicht derart viele Anfragen kommen, wie sie früher einfach gemacht wurden. Und die Anfragen, die kommen, werden in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz zwischen 96% und 100% positiv abgehandelt. Das heißt, das Argument, das immer wieder vorgebracht wird, ein solcher Gerichtshof arbeitet zu langsam oder er würde wichtige Untersuchungen verhindern, stimmt einfach nicht. Der FISA Court ist 24 Stunden, 365 Tage die Woche besetzt. Man muss da nicht auf Tage oder wochenlang auf ein Urteil warten, sondern die Urteile, die Erkenntnisse erfolgen oft innerhalb von Stunden. Das sind einfach Richter, Bezirksrichter, Bundesrichter, die auf Abruf arbeiten und sehr, sehr schnell arbeiten. Es passiert teilweise so, dass Richter sogar in ihrem Urlaub von jemandem vom Justizministerium aufgesucht werden, die Unterlagen zur Verfügung bekommen und an Ort und Stelle entscheiden, gibt es diese Untersuchung oder nicht. Das heißt, dieses System funktioniert an sich und die NSA musste sich lange Zeit daran halten. Es kam der NSA aber was zugute, nämlich wiederum ein Wechsel in der Übertragungstechnik. Man ging weg von der Leitungsübertragung, also der Übertragung von Kommunikation über Leitungen, hin zur Übertragung via Satelliten. Und satellitengestützte Übertragung ist relativ einfach, unter Anführungszeichen, abzufangen, weil man dafür einfach Abhorchstationen am Festland braucht. Das funktionierte lange Zeit gut, so lange bis es zur nächsten technischen Revolution kam, nämlich der Einführung von Glasfaserkabeln für die Kommunikation. Das bedeutete nämlich, dass man Glasfaserkommunikation nicht einfach abfangen kann, indem man irgendwann einen Hochposten aufstellt, sondern man muss direkt zu den Leitungen hin und diese Leitungen konnte man nicht wie früher einfach durch eine Klemme oder wie auch immer abhorchen, sondern dafür braucht es, so wurde mir zumindest versichert, schon besseres Equipment und es fällt auf, wenn man das irgendwo abzapft, unter Anführungszeichen. Und vor diesem Problem stand die NSA am Beginn des Jahres 2001. Der damalige Chef der NSA, General Hayden, versuchte deshalb etwas, was man in der Vergangenheit immer wieder getan hat, nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Man ging zu den Telekommunikationsfirmen und bat sie, dass sie hier mit der NSA kooperierten. Und was hier schon bemerkenswert ist, da muss man diese Unternehmen in den Schutz nehmen, es gab große Skepsis der Unternehmen bis zum offenen Widerstand. Die Rechtsabteilungen dieser Firmen argumentierten, dass die Zusammenarbeit, so wie sie die Regierung fordert, verfassungsrechtlich nicht gedeckt sei. Im Gegenteil, es sei sogar ein Bruch des von Seiten des Kongresses festgelegten FISA-Acts. Und man weigerte sich. Einige kooperierten teilweise, aber es gab Firmen wie zum Beispiel Q-West, das ein großes Glasfasernetzwerk im mittleren Westen der USA aufgebaut hatte, das sich offen gegen die Anfragen der NSA und anderer Bundesbehörden stellten. Sie ließen diese Behörden nicht an ihre Leitungen oder an ihre Server. Und jetzt passierte etwas und deswegen mein Argument, trat etwas ein, was die ganzen Spielregeln veränderte, nämlich der 11. September. Der 11. September hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Überwachung und mein Argument wäre, ohne 11. September, ohne diesen veränderten Kontext, würden wir die Überwachung, so wie wir sie heute kennen, eben nicht kennen. Es wäre nicht zu dieser Entwicklung gekommen. Und zwar warum? Wenn wir uns die einzelnen Entscheidungsträger in den USA anschauen und zunächst einmal beim Präsidenten und seinem Team beginnen, so kann man sehen, dass der 11. September für diese handelnden Personen wirklich ganz eine entscheidende Trendwende im Denken eingesetzt hat. Das waren Akteure, die ohnehin nicht zimperlich waren, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden ging oder um Fragen von härteren Maßnahmen. Der 11. September, auch wenn sie nicht schuldig waren oder auch wenn die Kommission zum 11. September gezeigt hat, dass der Präsident und sein Team 9/11 eigentlich nicht wirklich verhindern konnten in diesem Stadium, in dem sie die Macht übernommen haben, fühlten sie sich doch teilweise mitverantwortlich. Und wenn man sich die Biografien, sei es von Präsident Bush, Vizepräsident Cheney, wem auch immer durchliest, CIA-Chef Tenet, so kommt ein Credo oder ein Mantra immer wieder. So etwas wie der 11. September darf sich nie wieder wiederholen. Und unter dieser Annahme, unter dieser Voraussetzung wurde die ganze Counter-Terrorism-Politik und die ganze Außen- und Sicherheitspolitik der USA ab diesem Zeitpunkt gestellt. Man ging sogar so weit, dass man argumentiert, und das war ein Argument von Vizepräsident Cheney, dass wenn ein Anschlagsszenario auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 1% hätte, also höchst unwahrscheinlich, dass es überhaupt durchgeführt werden kann oder wird, eine einprozentige Wahrscheinlichkeit muss dazu führen, dass ein Staat alles Mögliche in seiner Macht unternimmt, um diese 1% auch noch zu verhindern. Cheney war bekannt für den Spruch, it's time to take off the gloves. Man muss jetzt die Handschuhe ausziehen, die Samthandschuhe. Es geht jetzt im Krieg gegen den Terrorismus, wir müssen jetzt handfeste Dinge angreifen. Und diese Haltung der Regierung stieß auf absolute Befürwortung in der Bevölkerung. 9/11, und das zeigen die Umfragen und auch Berichte aus der Bevölkerung, hatte einen massiveren Einfluss auf das Denken der Amerikaner und Amerikanerinnen, als es zum Beispiel der Überraschungsangriff der japanischen Marine auf Pearl Harbor 41 hatte. Wenn wir uns die Anzahl der Toten anschauen, gab es bei 9-11 natürlich leicht mehr. Ja? Aber die Narben, die im kollektiven Gedächtnis der USA zurückblieben, waren ungleich höher. Die Zustimmungsraten für den Präsidenten erreichten Höhen, wie sie eigentlich bis dahin kaum für vorstellbar gehalten wurden. Und die Bevölkerung forderte ganz offensiv eine härtere Vorgehensweise. Und ihr war auch bewusst, und sie stimmte dem auch zu, dass dies auch eine Einschränkung oder eine partielle Einschränkung ihrer Bürger- und Freiheitsrechte bedeuten würde. Und diese Haltung der Bevölkerung spiegelte sich auch, wie so vieles, im Parlament wieder, im US-Kongress. Wenn man sich anschaut, wie schnell der US-Kongress die Gesetzesvorhaben im Bereich des Counterterrorism von Seiten Bush durchwinkte, mit welcher Geschwindigkeit und mit kaum Änderungen oder zumindest mit keinen substanziellen Änderungen, so ist das bemerkenswert. Und die wenigen Kritiker, die es gab, und es waren wirklich nur wenige Kritiker in beiden Häusern, ja, wurden mit dem Hinweis auf die nationale Sicherheit, hier schon wieder die nationale Sicherheit, und vor allem auf das patriotische Verhalten ruhiggestellt. Es zeigte sich dann auch in den Zwischenwahlen 2003, dass jene, die eben ein starkes Eintreten gegen den Terrorismus forderten, höhere Wahrscheinlichkeit hatten, gewählt zu werden, als jene, die eher ein behutsames Vorgehen forderten. Die Gerichte, die dritte Gewalt im Staat, die ohnehin schon traditionell eher geneigt sind, dem Präsidenten freie Hand zu geben, haben auch ihre Aufgaben nicht erfüllt und haben sozusagen Änderungen und Neuinterpretationen der Verfassung, Neuinterpretationen der Kompetenzen des Präsidenten, was er jetzt auf einmal tun kann im Bereich der Überwachung, auch durchgewunken oder zumindest nicht kritisch hinterfragt. Und klarsten zeigt sich es auch bei den Medien. Die Medien, die gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik oft sehr, sehr kritisch dem Präsidenten gegenüberstehen, stimmten in den Chor der Befürworter ein und argumentierten, dass die Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung nicht nur recht und billig seien, sondern vor allem notwendig. In diesem Kontext oder in diesem Umfeld konnte die NSA jetzt auf einmal Dinge tun, die davor unvorstellbar waren. Man konnte auf Gesetze zurückgreifen, die der NSA eigentlich keine Grenzen mehr auferlegten. Und was noch schlimmer war in dem Zusammenhang, die NSA verfügt auf einmal über Ressourcen und über Geld, etwas, was sie bis dahin in diesem Umfang nicht für möglich gehalten hatte. Man muss sich vorstellen, am Beginn von 2001, lamentiert die NSA ganz, ganz stark, sie habe immer weniger Geld, ihre ganzen Server, ihre Experten seien sozusagen auf einem Stand, der nicht mehr akzeptabel sei. Jetzt auf einmal werden Milliarden und Milliarden von Dollar rein gepulvert. Das ist auch einer der Gründe, warum man auf externe Berater zurückgreifen muss, solche Berater wie Snowden zum Beispiel. Kurz gesagt, die NSA hat auf einmal Möglichkeiten, die es bis dahin nicht gab. Und eines dieser zentralen Gesetze ist der sogenannte US Patriot Act. Hier haben wir wieder dieses Wort patriotisch drinnen. Das ist ein Gesetz, mit dem man die Regelung des FISA Courts, nämlich dass Amerikaner und Amerikanerinnen nur mit richterlicher Genehmigung und nach einem gewissen Prozess, den man startet, überwacht werden können, aushebelt. Das heißt nicht, dass es dieses Gesetz nicht mehr gibt, aber es bietet der NSA und anderen Bundeseinrichtungen eine ganz elegante Art und Weise, diesen FISA-Court zu übergehen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, sogenannte National Security Letters auszustellen. Das sind Briefe, die an die einzelnen Telekommunikationsfirmen im speziellen Fall übergeben werden und wo diese Unternehmen aufgefordert werden, Daten, Kommunikationsdaten einzelner Nutzer und Nutzerinnen an die betreffenden Stellen zu übergeben. Sie dürfen nicht sagen, was sie genau tun, also nach außen. Sie dürfen nicht sagen, ob sie überhaupt etwas tun. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, solche Briefe wurden zwischen 2001 und 2002 gab es 8.500 solcher Briefe. Und diese Zahl steigt dann zwischen 2003 und 2005 auf über 140.000 National Security Letters. Das heißt, man macht von diesem Mittel, den FISA-Court zu umgehen, rege Gebrauch. Die Frage, die sich jetzt stellen muss, ist, funktioniert das überhaupt? Funktionieren solche Überwachungsmaßnahmen überhaupt? Bevor ich auf die Wirksamkeit eingehe, kurz die Frage, welche Fähigkeiten sind das überhaupt? Über welche Fähigkeiten verfügt die NSA? Und die ganze Debatte über die Fähigkeiten der NSA, die Snowden losgetreten hat, ist eine Debatte, die eigentlich schon viel früher hätte erfolgen müssen. James Bamford, einer der Kenner der NSA, hat 2008 bzw. 2007 schon ein Buch veröffentlicht, wo er eigentlich all das, was Snowden jetzt veröffentlicht, schon beschrieben hat. Teilweise kennt er die Namen der einzelnen Programme nicht, er weiß aber ganz genau, was diese Programme tun. Und ich möchte Ihnen hier nur zwei oder drei Programme kurz nennen, nur um sie in Erinnerung zu rufen. Es gibt sowas wie ein System namens PRISM, bei dem die Software- und Kommunikationsunternehmen wie Google, Microsoft, Yahoo, Skype oder was auch immer die Verpflichtung haben, mit der NSA zu kooperieren, ihr Zugang zu den Servern und den Leitungen zu geben. Und die NSA kann damit de facto den ganzen E-Mail-Verkehr, sämtliche Suchanfragen, alle IP-Adressen oder Chats, was auch immer, die über diese Leitungen und Server laufen, 1:1 abfangen und durchsuchen. Das heißt, alles, was hier kommuniziert wird, kann von der NSA eingesehen werden. Das wäre so, wie wenn man 100 Jahre zurückdenkt, als ob jeder einzelne Brief, den jeder Bürger und jede Bürgerin schreibt, aufgemacht werden würde, kopiert werden würde, abgeschrieben werden würde, gelesen werden würde. Ein zweites System, das verwendet wird, ist das System Bull Run. Das ist ein System von superschnellen Hochleistungsrechnern mit dem Ziel, Codes oder Verschlüsselungen zu knacken. Viel der Kommunikation im Internet wird natürlich verschlüsselt übermittelt, unterschiedlichste Verschlüsselungssysteme. Und hier hat Snowden gezeigt, was schon viel früher vermutet wurde und auch argumentiert wurde. Die NSA, auch wenn sie noch so viel Geld ausgibt und auch wenn sie noch die tollsten Superrechner dieser Welt hat, ist nicht in der Lage, den aktuell besten Verschlüsselungsstandard zu knacken, eine 256-Bit-Verschlüsselung, beziehungsweise sie nicht in einer Zeit zu knacken, die akzeptabel ist, um sie sozusagen massentauglich zu machen. Deswegen versucht die NSA hier auch wieder die Kooperation mit den Sicherheitsfirmen. Und die Sicherheitsfirmen sind teilweise verpflichtet, der NSA ihre Hauptschlüssel, nämlich ihnen jene Schlüssel zu liefern, mit der Verschlüsselung entschlüsselt werden kann. Das heißt, die NSA kann diese Codes nicht knacken, aber mit Hilfe dieser Hauptschlüssel, die diese Firmen eben noch haben, dechiffrieren. Und was fast noch schlimmer ist, die NSA, deren Aufgabe es nicht nur eigentlich ist, zu überwachen und Spionage zu betreiben, sondern auch für Internetsicherheit in den USA zu sorgen, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel darin investiert, die Software und die Hardware von Firmen gezielt zu schwächen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Firmen in ihrer Sicherheitssoftware oder in ihrer Sicherheitshardware, Firewalls, Schwachstellen einzubauen, damit es der NSA gelingt, im Bedarfsfall diese Sicherheitsbarrieren zu überwinden. Und sie ging sogar noch weiter, als es darum ging, internationale Sicherheitsstandards bei der Verschlüsselung zu regeln, zu diskutieren, zeigte sich die NSA extrem geschäftigt, wenn es darum ging, diese Standards abzuschwächen. Nämlich wieder mit dem Hintergrund oder mit dem Bedürfnis, im Notfall solche Verschlüsselungssysteme knacken oder zumindest umgehen zu können. Was die NSA dabei nicht bedacht oder was ihr egal ist, solche eingebauten Schwächen, Backdoors, was auch immer, kann natürlich nicht nur die NSA ausnutzen. Jeder bessere Geheimdienst, seien es jetzt irgendwelche Geheimdienste der Volksrepublik China, Russlands oder auch kriminelle Organisationen, können natürlich diese Backdoors und diese Schwächen ausnutzen. Das heißt, die NSA sorgt dafür, dass das Internet, und das Internet ist eben das globale Kommunikationsinstrument auch für oder vor allem auch für große Firmen, wo es um Fragen der Wirtschaftsspionage und so weiter geht. Die NSA hat dafür gesorgt, dass es hier zu einer Verschlechterung der Sicherheit kam und nicht zu einem Ausbau. Und ein drittes Programm möchte ich noch kurz erwähnen, da spielen nämlich die Europäer oder eigentlich die Briten, sind ja beides, eine Rolle, nämlich das Programm Tempora. Tempora ist ein Programm, das das Gegenstück der NSA in Großbritannien, das sogenannte Government Communications Headquarters, durchführt. Nämlich die Glasfasernetze, die von Europa in die USA führen, führen großteils über Großbritannien. Und was dieses Government Communications Headquarters hier macht, ist zapft den ganzen Glasfaserverkehr zwischen Europa und den USA über Großbritannien ab und speichert. Es ist eine unglaubliche Datenmenge, diese Datenmenge im Umfang von 1 bis 5 Tagen und wertet ihn aus und stellt ihn den USA zur Verfügung. Das heißt, wenn man über das Internet kommuniziert und wer weiß, wie ein Mail seinen Weg von, keine Ahnung, von Dornbirn nach Moskau findet oder wo auch immer, wenn man einen Server benutzt oder gezwungen ist, den zu benutzen, der in den USA steht und die Kommunikation sozusagen über Großbritannien geht, kann man sicher sein, der britische Geheimdienst speichert das, liest das mit und gibt es den Amerikanern weiter. Die Frage, die sich jetzt stellen muss, wie wirksam sind diese Maßnahmen überhaupt? Und das ist eines der großen Probleme in der Forschung zum Counterterrorismus, nämlich den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Woher wissen wir, dass ein eingesetztes Counterterrorismus-Instrument wirklich den gewünschten Effekt bringt? Woher wissen wir, dass es zur Verringerung des Terrorismus kommt? Oder wäre vielleicht sogar durch ein Ausbleiben dieser Maßnahmen oder führt die Einführung vielleicht sogar zu einer Erhöhung des Terrorismus? Wir tun uns hier relativ schwer, eben Ursache und Wirkung in direkte Verbindung zu bringen. Was wir aber wissen, ist, dass es sich bei Terroristen um intelligente Akteure handelt, nämlich Akteure, die auf Veränderungen des Umfelds reagieren, no-na. Und sie tun es mit zwei Verhaltensweisen, Innovation und Substitution. Was meine ich jetzt damit? Innovation bedeutet, dass Terroristen natürlich, und nicht nur Terroristen, auch andere Akteure, ganz klar ihr Umfeld beobachten und erkennen, wenn Hürden aufgebaut werden. Und sie versuchen, diese Hürden zu überwinden, indem sie zum Beispiel Innovation betreiben und neue Dinge erfinden, neue Arten der Kommunikation. Ganz ein einfaches Beispiel, das ist jetzt keine großartige Erfindung, als man langsam mitbekam, dass die Kommunikation über E-Mail überwacht wurde, ging man dazu über, dass man nicht mehr über das Verschicken von E-Mails kommunizierte, sondern man speicherte einfach ein E-Mail im Entwurfsordner, tauschte die Zugangsdaten zum Mailkonto aus und kommunizierte einfach über den Entwurfsordner. Es dauerte einige Zeit, bis diese Einrichtungen wie die NSA oder wer auch immer das mitbekamen und feststellen mussten, dass sie jetzt auch in die E-Mail-Konten reingehen müssen. Zum Thema Substitution. Das bedeutet, dass wenn Hürden aufgebaut werden, die unüberwindbar sind, auch zum Beispiel durch Innovation, sucht man sich Alternativen. Das berühmteste Beispiel in dem Zusammenhang sind die Anschläge in den 1990er Jahren auf die US-Botschaften in Afrika. Das waren keine zufälligen Anschläge dort, sondern man weiß mittlerweile, dass Al-Qaida zunächst einmal im Nahen und Mittleren Osten zuschlagen wollte. Und sie haben hier eine ganz klare Analyse gemacht, nämlich wie hoch sind die Kosten und wie hoch ist der Nutzen. Und man kam zu dem Ergebnis, dass die Botschaften der USA im Nahen und Mittleren Osten aus historischen Gründen zu gut bewacht und zu schwer, also die Sicherheitsmaßnahmen zu schwer überwindbar wären. Und deswegen hat man sich Alternativen gesucht und man hat sie in den Botschaften in Tansania und Kenia gefunden, wo man eben zur Analyse kam und das zu Recht, dass die Sicherheitsmaßnahmen hier nur sehr, sehr lasch seien und dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Anschlages, erfolgreich unter Anführungszeichen, sehr, sehr groß sei. Und es war dann auch so. Deshalb ist die Angst, die man vor einigen Wochen in Zeitungen lesen konnte, des MI5-Chefs, nämlich des Leiters des britischen Inlandsgeheimdienstes, durchaus begründet, der argumentierte, diese Veröffentlichungen von Snowden seien, Zitat, ein Geschenk für Terroristen. Er war nämlich der Meinung, dass dieses Wissen, das Terroristen jetzt haben, ja, mit welchen Mitteln die NSA und andere Geheimdienste arbeiten, von denen natürlich genutzt werden wird, um sie eben zu umgehen oder Innovationen zu tätigen. Der Punkt ist nur, es ist unglaublich naiv zu glauben, dass Terroristen so dumm sind und sich nicht Gedanken machen und versuchen zu antizipieren, wie sie hier solche oder welche Überwachungsmaßnahmen oder welche Hindernisse es gibt und wie man diese Hindernisse über, winden kann. Und die nackten Zahlen, die Fakten, die man sich anschaut, sprechen für sich, nämlich die Frage, welche Ermittlungserfolge hatten die USA eigentlich wirklich? Und da ist jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr, sind die Zahlen ganz, ganz eindeutig. Ein amerikanischer Bezirksrichter, nämlich Reggie Walton, der ein konservativer Richter ist, also kein links-linker Demokrat, Klammer auf, es gibt keine links-linken Demokraten, Klammer zu, der gleichzeitig auch Richter am FISA Court ist, gab in einem Kommentar, der veröffentlicht wurde, oder äußerte schwere Bedenken gegen die Behauptungen der US-Regierung, das Vorgehen oder die Überwachung der NSA sei essentiell und unersetzlich. Und er zeigte auf, dass von diesen abertausenden Überwachungsanfragen lediglich drei zu vorläufigen Untersuchungen des FBI geführt haben. Wir sprechen hier nicht von Endergebnissen, sondern von vorläufigen Untersuchungen. Die NSA hat, und das war schon der neue Chef Keith Alexander, sofort darauf reagiert und argumentiert, um Gottes Willen, ohne die Überwachung der NSA hätten wir, also mit der Überwachung der NSA haben wir 50 terroristische Anschläge effektiv verhindern können. Das heißt, dieses Argument, wenn man fragt, naja, wo sind die Fakten, können wir euch nicht zeigen, das ist so geheim, das können wir nicht veröffentlichen. Der Kongress hat sich die Mühe gemacht und hat in diesem Fall seine Aufsichtsfunktion wahrgenommen und hat sich das genau angeschaut und kam zu einem sehr, sehr erschütternden Ergebnis. Es waren keine 50 terroristische Anschläge, die mit der Überwachung der NSA verhindert werden konnten, sondern lediglich in 12 Fällen, brachte die Überwachung der NSA zusätzliche Informationen. Das heißt, Informationen, die jetzt nicht essentiell waren, sondern einfach nur zu bereits bekanntem oder auf anderem Weg erhaltenen Informationen. Es waren Zusatzinformationen. Und nur in einem einzigen Fall, wir sprechen hier von Abertausenden, vielleicht sogar Millionen Überwachungsfällen, in einem einzigen Fall gab es ein essentielles Ergebnis. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, reicht dieses einzige essentielle Ergebnis aus, um diese Überwachung zu rechtfertigen? Auf das möchte ich dann ganz kurz beim Fazit eingehen, zu dem ich gleich komme. Ich möchte aber davor noch die Kooperation der europäischen Staaten mitbesprechen. Und um das auf einen Nenner zu bringen, die europäischen Staaten sind die Beitragstäter. Es gibt traditionell eine enge Kooperation, transatlantische Kooperation, auch in Fragen der polizeilichen Zusammenarbeit und der Geheimdienstzusammenarbeit. Das ist eine Zusammenarbeit, die von Staat zu Staat unterschiedlich ist. Die USA kooperieren sehr, sehr gerne mit Staaten, die etwas zu bieten haben, nämlich Staaten wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, die traditionell sehr, sehr gute Geheimdienste haben. Sie tun es weniger gern mit Staaten, die da nicht so gut drin sind. Und in dem Fall ist es relativ, oder es ist besser, mal Österreicher zu sein, weil da sind wir nicht gut drinnen. Und das ist aus meiner Sicht beruhigend. Ja? Wobei wir vielleicht in dem Fall vielleicht doch zu gut sind. Auf alle Fälle, was man hier sehen kann, ist, dass die europäischen Staaten, und das gilt für alle, sehr, sehr bereitwillig mit den USA kooperieren und Informationen austauschen. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass nach den Enthüllungen von Snowden die Kritik aus den europäischen Staatskanzleien relativ zurückhaltend war. Wenn man sich anschaut, wie Kanzlerin Merkel darauf reagiert oder nicht reagiert, ist beachtenswert. Und auch die Reaktion von Präsident Hollande ist eher aus meiner Sicht ein Sturm im Wasserglas, nämlich auf die Enthüllungen, dass die NSA in den letzten Wochen, Monaten, Jahren an die 70 Millionen Telefongespräche der Franzosen und Französinnen aufgezeichnet, abgehört und durchsucht haben. Das muss man tun, aber das tut man eben öffentlich ganz kurz und irgendwann vergisst man es dann wieder. Das zeigt, dass es hier auch in Europa ein Versagen der politischen Institutionen gibt. Ähnlich wie in den USA, wo Regierung, Parlament, Gerichte und Medien ihrer Aufgabe, ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommen, so sehen wir das hier auch in Europa. Es gibt aber einen Lichtblick in Europa und ich sage das jetzt ganz bewusst, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Die einzige Institution in Europa, die ein wenig Widerstand leistet, und dieser Widerstand wächst zum Glück, ist das Europäische Parlament. in Kombination mit der EU-Kommissarin für Justiz und Grundrechte, Viviane Reding. Sie waren es, die den USA versucht haben, jetzt klarzumachen, so kann es nicht weitergehen. Abkommen über den Austausch von Finanztransaktionen gestoppt haben, sie nochmal diskutieren wollen und die vor allem den europäischen Regierungen, den Regierungschefs Druck machen. Was ist jetzt dieses Fazit, das ich Ihnen jetzt bringen möchte? Ich glaube, ich habe ein bisschen überzogen, aber Sie werden mich schon nicht steinigen deswegen. Mit 9-11 und durch 9-11 hat sich ein Überwachungsstaat entwickelt in den USA, der Auswirkungen auf alle von uns hat, der selbst in den kühnsten und feuchtesten Träumen einiger Überwachungsfanatiker unvorstellbar gewesen wäre. Die Effektivität und die Sinnhaftigkeit ist aus meiner Sicht hinterfragenswürdig. Es darf und es kann nicht sein, dass wir uns als Normalbürger und Normalbürgerinnen mit komplexen Verschlüsselungssystemen auseinandersetzen müssen, um zu verhindern, dass die Neugier des Staates in die hintersten Winkel und in die intimsten Bereiche unseres Lebens vordringt, um sozusagen eine suggerierte terroristische Gefahr zu begegnen und sie zu besiegen. Es muss die Aufgabe von Regierungen sein, und zwar von allen Regierungen, die Notwendigkeit und die Wirksamkeit der eingesetzten Maßnahmen kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Es ist die Aufgabe der Parlamente und Gerichte und auch der Medien, ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen und sich nicht einfach von Zusicherungen von Regierungsseite, das sei unerlässlich, abtun zu lassen. Transparenz ist hier, gerade in diesem Punkt, und da muss man dem MI5-Chef ganz massiv widersprechen, etwas vom Wichtigsten. Transparenz ist ein Kernelement von Demokratie und ein weniger an Transparenz führt dich dann zu einem Mehr an Sicherheit. Wenn wir uns das Ganze, und mit dem möchte ich jetzt schließen, aus Sicht der politischen Theorie, und hier spreche ich wieder als Politikwissenschaftler betrachten, anschauen, so muss man sich die Frage stellen, warum gibt es Staaten überhaupt? Und da gibt es so etwas wie Vertragsdenker, Hobbes zum Beispiel, der das ganz eindeutig und klar beantworten, dass meiner Sicht immer noch die besten Antworten darauf geben. Hobbes war, muss jetzt kurz in den englischen Bürgerkrieg einen Abstecher machen, ich komme aber gleich wieder zurück, wuchs im englischen Bürgerkrieg auf und erlebte etwas, was aus seiner Sicht inakzeptabel sei oder ist, nämlich dass Menschen sich gegenseitig umbringen und der Staat nicht in der Lage ist, das zu verhindern. Deswegen war das Argument von Hobbes, es muss so etwas wie einen Vertrag zwischen Bevölkerung, zwischen Volk und Staat geben, wo das Volk gewisse Rechte, gewisse Freiheiten aufgibt, sie dem Staat schenkt und der Staat im Gegenzug den Bürgern, der Bürgerin Sicherheit gibt. Die Frage, die sich aber stellt, ist, wie viel Rechte und wie viel Freiheiten gibt der Bürger, die Bürgerin ab, im Gegenzug für Sicherheit? Das ist eine Frage, die jede Gesellschaft für sich selber beantworten muss. Sie muss es aber auf Basis einer transparenten Diskussion, auf Basis von Fakten und nicht auf Basis von Halbwahrheiten und teilweise großen Lügen. Und wenn sie diese Entscheidung trifft, muss ja auch eines klar sein. Ein Ausbau von Überwachung führt nicht automatisch zu einem Mehr an Sicherheit, sondern, und das ist mein Argument, es kann auch zur Verringerung, oder es führt vor allem zur Verringerung von Bürger- und Freiheitsrechten. Und am Ende stehen wir sozusagen mit weniger Freiheit und mit weniger Sicherheit da, als wir es haben wollen. Danke.
Ja, vielen Dank, Franz. Sag, gibt's eigentlich in den Menschenrechten irgendetwas, was wir ins Treffen führen könnten, warum man uns nicht überwachen soll?
Also, ich würde eher von den Bürgerrechten in dem Zusammenhang sprechen. Wir haben uns diese Rechte, dass der Staat uns nicht bespitzelnd, uns nicht aushaucht, über Jahrhunderte erkämpft. Also nicht wir persönlich, sondern das waren unsere Vorfahren.
Nein, ich war nicht
dabei. Ich war auch nicht dabei und wir profitieren jetzt davon. Und das war ein Kampf, und das war wirklich ein Kampf, wo Bürger und Bürgerinnen mit massiven Haftstrafen teilweise, mit Schikanen bedroht wurden, weil sie etwas forderten, was eigentlich das Natürlichste sein sollte, dass wir ein Recht auf Privatleben haben. Und so banal dieses Privatleben auch sein mag, oder vielleicht ist es auch aufregend, darum geht es nicht. Ja? Es ist nicht Aufgabe des Staates, in unser Privatleben hineinzuhorchen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Fakten, so bringt uns die Überwachung, so wie wir sie jetzt erleben, kaum Ermittlungserfolge. Es führt sogar dazu, und die Zahlen zeigen uns das auch, dass Terroristen aufhören, über das Internet zu kommunizieren. Weil sie einfach merken, okay, der Aufwand ist uns zu groß, wir wechseln jetzt das Kommunikationsmedium. Dauert jetzt vielleicht länger, ist vielleicht nicht ideal. Ja? Was uns bleiben, sind die Überwachungsmaßnahmen. Und wie wir sehen, diese Überwachungsmaßnahmen wurden exzessiv missbraucht. Ja? Es ist schon in der ganzen, im ganzen Patriot Act ist der Missbrauch angelegt. Ja? Die US-Verfassung ist aus meiner Sicht einer der schönsten und besten Verfassungen, die es gibt. Es ist eine Verfassung, die kurz, klar und prägnant geschrieben wird und die von einem Grundprinzip beherrscht wird, nämlich Kontrolle. Ja? Einige der Kommentatoren zur Verfassung haben geschrieben, Ambition was made to counteract ambition. In dieser Verfassung sind die einzelnen Gesetze oder die einzelnen Bestimmungen so angelegt, dass sich die Gewalten gegenseitig kontrollieren. Was wir hier sehen, ist, dass diese Kontrolle ausgehebelt wird und es zu einem exzessiven Missbrauch einer Gewalt, nämlich des Präsidentenamtes, und Klammer auf, es ist unter Präsident Obama nicht besser geworden, sondern es ist sogar noch schlimmer geworden, wie es unter Präsident Bush war. Und es ist eine Leistung, das ist eine der wenigen Errungenschaften, die Obama geschafft hat, etwas schlimmer zu machen. Ja, er hat viele Dinge schlimmer gemacht, aber wenige Dinge besser. Das heißt, ich würde nicht sagen, wir müssen hier das Rad neu erfinden. Wir müssten nur zu einem Modus Vivendi zurückfinden, den wir vor 9/11 hatten. Da war auch nicht alles in Ordnung. Ja? Aber diese exzessive Überwachung, so wie wir sie heute haben, die gab es nicht.
Ja, wird eigentlich der Briefverkehr noch überwacht? Ich meine, das ist ja eine lange österreichische Tradition.
Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Stellen Sie sich vor, es würde, also ich glaube, der Aufschrei in Österreich wäre größer, wenn es heißen würde, der österreichische Staat liest jeden Brief, öffnet jeden Brief und liest ihn. Ich glaube, der Aufschrei wäre hier größer, als wenn man sagen würde, der österreichische Staat liest jedes E-Mail. Weiß ich jetzt nicht. Also den letzten Brief, den ich geschrieben habe, ist, glaube ich, 10 Jahre her. Ja, und ich schreibe Briefe ganz, ganz ungern, weil ich ganz eine schreckliche Handschrift habe. Aber darum geht es jetzt nicht.
Ja. Du musst ja eh nicht selber lesen.
Sie werden für mich gelesen. Nein, ich würde mich nicht wundern, wenn Sie es lesen. Ja. Ich traue es Ihnen zu.
Ich habe mir schon überlegt, während deines Referats, ob es was helfen würde, auf E-Mails zu verzichten und sozusagen wieder zu den Briefen zurückzukehren. Ich habe sehr viele Briefe geschrieben in meinem Leben, aber das Umgekehrte, was du jetzt andeutest, wäre ja, dass wenn man dann aufhört, das Internet zu benutzen, dass man sich dadurch verdächtig macht.
Genau, genau, genau. Es gibt einen ganz einen tollen Cartoon, ich habe den vor einigen Wochen entdeckt, ich glaube, der ist schon älter. Da sitzt ein armer Bürger an einem Tisch, wie wir ihn hier haben, und gegenüber ist der Herr Inspektor und antwortet eben diesen Bürger auf eine eigentlich nicht gestellte Frage, nämlich er sagt ihm, Sie verwenden kein Facebook, kein Twitter, Sie e-mailen nicht, Sie haben kein Skype, und dann fragen Sie mich noch, warum Sie verdächtig sind. Und genau das bringt es auf den Punkt, ja. Wir wissen es mittlerweile, dass die Kommunikation zwischen diesen Akteuren, die ist einfach, die wird reduziert, die wird zurückgefahren. Und du hast die NSU angesprochen. Es gibt einfach Akteure, die traditionell vielleicht nicht so stark mit elektronischer Kommunikation arbeiten. Ja? Die erfasst man hier nicht. Aber was man erfasst, ist jeden und jede von uns. Ich meine, jeder und jede von uns hat Geheimnisse. Das mögen jetzt ganz schlimme Sachen sein, es mögen total banale Sachen sein, unerheblich. Es sind Geheimnisse und die gehören mir. Ja? Es ist nicht die Aufgabe des Staates, meine Geheimnisse zu wissen. Ja? Umgekehrt nämlich, wenn wir vom Staat Transparenz einfordern, ja, dann heißt es immer wieder, um Gottes Willen, Datenschutz können wir nicht machen. Ja? Aber umgekehrt scheißt sich, und das sage ich ganz offen, der Staat relativ wenig um unseren Datenschutz, wenn es ihn interessiert. Und davor habe ich einfach ein massives Problem.
Das heißt, da sind wir dann jetzt beim Thema Amtsgeheimnis angekommen sozusagen.
Zum Beispiel, ja. Das will man anscheinend ändern und das umdrehen, aber man hat schon wieder so viele Ausnahmen in Österreich, dass es, ich glaube, es ändert sich hier nicht wirklich viel.
Aber also was du sagst, ist, dass ich sozusagen unter Druck kommen könnte, ich muss ein normales, jetzt in Anführungszeichen, ein irgendwie durchschnittliches Kommunikationsverhalten zeigen auf elektronischer Ebene, wie soll ich sagen, unauffällig zu sein.
Ich glaube, es geht auch weniger darum, hier überhaupt auffällig zu werden. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass man, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man bei uns an die Tür klopft und sagt, okay, Sie haben ein auffälliges Internetverhalten, bitte kommen Sie mit.
Ja, na, das vielleicht nicht, aber ich lese jetzt immer wieder von Fällen, wo Leuten, die schon ein Ticket haben, um in die USA zu reisen, ja, dann plötzlich am Flughafen gesagt wird, tut leid, Sie lassen wir nicht einsteigen.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, oder das Gegenteil, Sie kommen in den USA oder Großbritannien an und werden einmal abgeführt und einmal verhört. Ja? Und wenn Sie Glück haben, kommen Sie wieder raus. Zum Beispiel der Lebensgefährte des Besitzers oder des Chefredakteurs von Guardian wurde von britischen Sicherheitskräften am Flughafen abgefangen und einmal interniert und verhört. Der hat nichts getan, der ist Lebensgefährte. Ja? Und das sind einfach Fragen, wo man sich denkt, wie weit kommen wir hier? Hier wären ganz prinzipielle Rechte etwas, was vor 9-11 unvorstellbar war. Ich versuche es meinen Studenten immer wieder zu erklären. Die Prozeduren, die wir uns am Flughafen antun müssen momentan, ja, vor 9-11 ja unvorstellbar. Bei meinem letzten Flug nach Thailand, das war faszinierend, hat man vor mir eine 80-jährige Dame, die war schwer auf den Beinen, die musste Schuhe ausziehen, ja, hatte sich sehr, sehr schwer getan, keiner hat ihr geholfen, ihr könnt ja potenzielle Attentäterin sein. Ja. Also das sind Schikanen, wo man sich wirklich die Frage stellt, wäre das vor 9-11 denkbar? Aus meiner Sicht nein. Ja. Heute ist es völlig normal. Eine Nacktscanner, oder sogenannte Nacktscanner.
Das mit den Schuhen war nicht gleich nach 9-11, das war erst nach dem Schuhbomber.
Nach dem Schuhbomber, richtig, weil man dann argumentiert hat, um Gottes Willen.
Ach, also 2003, 2004.
Richard Reid, ich glaube 2002 oder 2003, sowas ja, in der Richtung. Ja. Und die europäischen Staaten haben hier natürlich auch Angst. Man denkt an Madrid, man denkt an London, die Anschläge. Ja. Die Attentäter von 9-11 haben lange Zeit in Deutschland unbehelligt gelebt. Ja. Das Argument aber, dass die Kommission von 9-11 gebracht hat, war ja, eigentlich hatten die Mittel und Instrumente ausgereicht, die man vor 9-11 hatte, um den Anschlag zu verhindern. Das Problem war nur die Vernetzung dieser Informationen. Die CIA war, und das Außenministerium wollten nicht mit dem FBI kooperieren, das FBI durfte nicht die CIA anfragen und hin und her. Es war nicht das Fehlen an Informationen, sondern die Vernetzung der Informationen. Was man jetzt hat, ist einfach noch mehr Informationen und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ja, da argumentiert die NSA, naja, wenn man die Nadel im Heuhaufen finden will, braucht man zunächst einmal den Heuhaufen. Ja, das Problem ist, man schaut sich jeden einzelnen Strohhalm an, untersucht ihn ganz genau und hofft dann irgendwann einmal auf diese Nadel zu kommen, wenn es eine gibt.
Ja, genau. Und in Deutschland kursiert ja jetzt der Vorschlag, ein sozusagen innerdeutsches Internet zu machen. Mhm. Ja, die Deutsche Telekom oder irgendjemand hat das vorgeschlagen. Ist das so ein Versuch, so quasi dieser Überwachung durch ausländische Geheimdienste zu entkommen? Kann sowas funktionieren?
Aus meiner Sicht nicht. Erstens wäre ich gespannt, wie die großen deutschen Firmen reagieren würden, wenn es heißt, euer Internet geht nur mal bis Kiefersfelden und knapp bis Luxemburg, vergesst jetzt den Außenhandel, ja, gibt es jetzt nicht mehr. Ja, ihr kommuniziert nur mal mit Brief, Punkt 1.
Nee, so war es ja nicht.
Der zweite Punkt, was man ja auch weiß, und das war auch in Wien der Fall, die NSA hat auch Außenstationen. Sie zapft auch Leitungen und Server in allen Staaten ab. Ja. Es gab diese witzige Aktion, wo die Internet-Community über Twitter, da nutzte man diese Plattform, aufrief, nachdem man erfahren hat, dass es eine Villa irgendwo im 10. oder im 12. oder wo auch immer Bezirk gab, die der NSA gehört. und wo auffallend schnell Internetverbindungen sozusagen genutzt wurden. Man hat einen Fotowettbewerb organisiert. Da, am Samstagnachmittag ist die ganze Community ausgerückt und es waren, glaube ich, Hunderte, die diese NSA-Bilder von oben bis unten fotografiert hatten, mit dem Ergebnis, dass die NSA sich am Montag dann von dieser Villa getrennt hat. Ja. Die Frage, warum man so eine Villa überhaupt braucht, also sie war nicht zur Erholung, sondern man argumentierte, man hätte hier sozusagen Open Source Informationen ausgewertet. Warum man das nicht in den USA machen kann, sondern vor allem in Wien, einem Standort, der höchst interessant ist, weil sehr, sehr viele internationale Organisationen, ganz wichtige Organisationen wie die IAEA dort tätig sind. Mhm. Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass sich europäische Staats- und Regierungschefs es gefallen lassen, nachdem sie mitbekommen, dass die Gebäude der Europäischen Union von der NSA gezielt ausspioniert werden. Das heißt, alles, was die europäischen Staats- und Regierungschefs verhandeln, diskutieren, das wissen die. Und das stört sie nicht einmal. Ja? Hauptsache, sie können mit ihnen kooperieren und werden einmal das Jahr eingeladen ins Weiße Haus und kriegen ein Foto im Garten mit dem Präsidenten. Das scheint viel, viel wichtiger zu sein, als hier wirklich einmal auf den Tisch zu hauen und sagen, Jungs, so geht es nicht weiter.
So, glaubst du, ist das so billig?
Ich glaube, es ist so billig, weil man die Kosten für die USA erhöhen kann. Man kann die Kosten erhöhen. Man kann ihnen wirklich, die USA sind auf Kooperation angewiesen. Ohne die Kooperation funktioniert es nicht. Und wenn die Briten sozusagen den Internetverkehr nicht mehr einfach abfangen und weitergeben, dann haben die USA ein Problem. Die USA haben ein Problem, wenn die europäischen Staaten sich weigern, Finanztransaktionen nicht einfach so offen darzulegen. Also man hat hier schon ein gewisses Potenzial, die Kosten für die USA zu erhöhen. Die Frage ist, will man es? Man scheint es aktuell nicht zu wollen. Und das hat auch etwas mit uns zu tun, weil wir uns als Bürger und Bürgerinnen, und das gilt auch für mich, ja, vielleicht zu wenig wehren. Ich habe nämlich vor einigen Wochen meinen ganzen E-Mail-Verkehr auf 256-Bit-Verschlüsselung oder versucht, mit 256-Bit zu verschlüsseln. Ich habe wieder aufgehört, ja, weil ich mit meinen Kommunikationspartnern den Schlüssel austauschen müsste und ich müsste meiner Mutter erklären, wie sie sozusagen mit 256-Bit-Verschlüsselung, ja, mit BGP installiert. Ich meine, die ist froh, wenn sie den Computer startet. Ja. Ich kann nicht von ihr verlangen, dass sie jetzt großartig jetzt zu verschlüsseln beginnt, nur damit unsere privaten Gespräche, ja, ob jetzt meine Schwester endlich fertig studiert oder nicht, ja, ob die jetzt mitlesen wird oder nicht. Ja. Also, es liegt auch an uns ein bisschen.
Jetzt könnte man vermuten, dass die USA ja immerhin das Gute hätten, dass es da einen Snowden gibt. Dass vielleicht andere Staaten genauso gut informiert sind, aber da gibt es halt keinen Snowden. Wie plausibel ist die Vermutung?
Also,
gibt es keine chinesische NSA?
Ja, natürlich gibt es die. Und die sind verdammt gut. Ja, und die Russen sind auch verdammt gut. Sicherheitstechnik hat viel mit Mathematik zu tun. Wenn die Russen noch irgendwo gut sind, dann sind sie in der Rüstungsindustrie und der Computerindustrie. Es ist nicht umsonst, dass einer der besten Sicherheitstechniker Kaspersky ein Russe ist. Ja. Das macht schon irgendwie Sinn. Das, was ich versucht habe zu zeigen, indem die NSA Sicherheit unterminiert und Internetsicherheit aushebelt, ja, schadet sie nicht nur sozusagen sich selber, sondern sie öffnet auch Tür und Tor genau dafür, für potenzielle Angriffe im Cyberspace. Das muss Ihnen klar sein und da muss die Mittelabwägung schon auch von Seiten der USA gemacht werden und sie wird auch gemacht. Also das ist etwas, was man vielleicht jetzt nochmal betonen müsste. Die USA haben immer wieder gezeigt, dass nach einem Tiefpunkt eine Erholung wieder kommt, weil der US-Kongress traditionell, auch wenn er oft nicht gut arbeitet, aber auf längere Sicht hat er immer wieder seine Kontrollfunktionen wahrgenommen. Man sieht es in der Forschung immer wieder, es gibt Phasen, wo der Präsident dominiert, es gibt Phasen, wo der Kongress dominiert. Und gerade die 70er Jahre nach diesem, also es bedurfte wirklich viel, dass der Kongress einschritt. Nixon war ja nur die Spitze des Eisberges. Es begann unter Roosevelt. Truman, Eisenhower, Kennedy hat spioniert, ganz unglaublich, ja. Sein Nachfolger Johnson hat damit begonnen, die Kommunikation im Weißen Haus aufzuzeichnen. Nixon hat das nicht erfunden, er hat das nur fortgeführt. Ja. Nixon war dann derjenige, der das ausbaden musste, der genug Dreck am Stecken hatte. Aber das war sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und dann haben wir eine Phase, wo der Kongress unglaublich stark ist, bis hin zu Clinton. Und dann beginnt eben mit 9/11 so etwas, was wir in der Forschung als New Imperial Presidency bezeichnen, als imperiale Präsidentschaft. Der Präsident sozusagen schwingt sich wieder über die anderen beiden Kräfte und dominiert hier. Und wir sehen aber, dass der Kongress wieder seine Kontrollfunktionen stärker wahrnimmt. Das Interessante aber ist, dass, und das ist ein Problem der US-Politik generell, diejenigen, die die Überwacher überwachen sollten, diejenigen, die in den Ausschüssen sitzen zur Kontrolle des Geheimdienstes, sind oft die stärksten Befürworter der Geheimdienstaktionen. Und das hat nicht ungefähr, oder das kommt unter anderem daher, dass dieser ganze Wirtschaftssektor Sicherheit und derart groß ist und aufgebauscht wird, dass die Unternehmen, die daran verdienen an der Überwachung, die gibt es auch, den betreffenden Personen in den Komitees ganz finanzkräftig unter die Arme greifen, wenn es darum geht, Wahlkämpfe zu betreiben. Und diejenigen, die jetzt eher kritisch dagegen vorgehen, sind Leute im Justizausschuss. Ja? Wenn man sich anschaut, und da sind die Demokraten um keinen Deut besser wie die Republikaner. Ja? Die Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, Senator Feinstein, einer aus Kalifornien, gilt generell als liberal. Bei Liberalen in den USA ist ungefähr dort, wo viele der FBI auf der rechten Seite angesiedelt sind, glaube ich. Sieht keine großen Probleme oder nur marginale Verbesserungen, ja, bei dieser Überwachung. Es ist der Justizausschuss, der hier versucht, Dinge zu ändern. Das heißt, ich habe Vertrauen in den Kongress mittlerweile wieder. Das ist immer ein Vertrauen, das steigt und sinkt und steigt und sinkt, und das im Laufe von 5, vielleicht 10 Jahren. Aber es ist sicher schwerer geworden.
Ja, aber wir können uns jetzt, ich meine, wir können den Kongress nicht mitwählen. Das heißt, wir hier in Europa oder in Vorarlberg oder auch in Tirol, wir können, für uns ist irgendwie irrational, auf den Kongress zu bauen.
Stimmt.
Das heißt, eigentlich würden wir mehr so etwas wie eine globale Kontrolle brauchen. Deswegen habe ich vorher mit der Frage nach den Menschenrechten angefangen. Spielt das Ganze auf UN-Ebene irgendeine Rolle? Gibt es da irgendwelche Ansätze? Oder ist das im Wesentlichen eine Kollaboration zwischen den Mächten, die im Sicherheitsrat sitzen? Ja, du hast aufgezählt, Russland, China, Großbritannien, USA, wer ist der fünfte?
Frankreich.
Und die stecken ja sowieso eigentlich sozusagen geheimdienstlich, wie soll ich sagen, jetzt nicht, dass sie sich offen alles zustecken, aber der NSA hat offensichtlich auch kein Interesse daran, zu sagen, ja, die Chinesen sind noch viel schlimmer, sondern weil da würde er die eigenen Möglichkeiten damit unterminieren.
Genau.
Die Frage ist aber jetzt außerhalb des Sicherheitsrats, gibt es da auf UN-Ebene irgendetwas, wo die Welt sozusagen kollektiv aufschreit und sagt, hallo?
Nein, also das sehe ich überhaupt nicht. Wir haben in der internationalen Politik generell die Frage, gibt es so etwas wie ein Recht, das über den Staaten ist und sozusagen Staaten zwingen kann, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen? Das gibt es nicht. Es gibt zwar sowas wie den UN-Sicherheitsrat, aber wie wir sehen, der UN-Sicherheitsrat ist momentan ein zahnloser Tiger. Man findet kaum zu Kompromissen, man findet kaum einen gemeinsamen Nenner. Und selbst wenn es hier Resolutionen des Sicherheitsrats gibt, heißt es noch lange nicht, dass sich Staaten dran halten. Das sehe ich einfach nicht so. Es gibt ja zudem gemeinsame Interessen, ja, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen werden. Ja. Also es ist nicht so, dass die NSA jetzt mit dem chinesischen Geheimdienst kooperiert. Das machen sie natürlich nicht. Ja. Das sind verbitterte Feinde. Aber trotzdem wissen sie, das, was denen nützt, nützt uns auch und umgekehrt. Ja. Man ist dann in einer Zwickmühle. Auf die Frage, was können wir jetzt tun? Wir wählen natürlich nicht den US-Kongress, und das ist ganz gut so, weil ich auch nicht möchte, dass die US-Bürger und Bürgerinnen das hier in Europa wählen könnten. Was wir aber tun können, das habe ich erwähnt, wir können Abgeordnete zum Europäischen Parlament wählen. Und das Europäische Parlament hat sich hier wirklich in den letzten Jahren, nicht nur durch Lissabon, aber mehr Rechte angeeignet, und es nutzt diese Kontrollrechte wirklich aus. Wenn ich vergleiche einen Abgeordneten, eine Abgeordnete zum Europäischen Parlament in der Qualität mit einem österreichischen Nationalratsabgeordneten, da sind aus meiner Sicht Welten dazwischen. Wirklich Welten dazwischen. Und es zeigt sich auch, dass mittlerweile diese Positionen auch heißer begehrt sind, weil sie sind nicht nur sehr, sehr gut bezahlt, und der Kostenersatz ist toll. Die Arbeit im Europäischen Parlament ist wirklich noch eine parlamentarische Arbeit. Da geht es jetzt nicht ums Abwinken von Regierungsvorlagen, wo man eh nicht weiß, was drinsteht, aber das hat halt der große Parteivorsitzende so sich vorgestellt und der Clubobmann hat gesagt, das machen wir und dann machen wir es. Ja. Sondern das sind wirklich Abgeordnete, die auch über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenarbeiten, kooperieren. Ja. Und es ist nicht ausgemacht, dass die Konservativen im Europäischen Parlament unbedingt das tun, was ihre Staats- und Regierungschefs tun wollen oder auch die Sozialdemokraten nicht. Ja? Und es gibt hier einfach eine kritische Masse im Europäischen Parlament und das sind vor allem Abgeordnete aus dem liberalen Spektrum, der Grünen, teilweise der Sozialdemokraten, aber auch der Konservativen, die ein Problem damit haben und dieses Problem ganz klar äußern, die in der Kommissarin Reding eine Kooperationspartnerin haben. Reding ist auch eine Konservative aus Luxemburg, die massive Probleme mit dieser Überwachung hat, die von den USA, die uns betrifft und auch rüberschwappt. Und das Europäische Parlament nimmt hier Kontrollfunktionen wahr. Und es ist nicht der österreichische Nationalrat, der sagen kann, du, USA, hurts zu, so oder so, ja, das interessiert dich ja nicht. Ja. Das Europäische Parlament hat schon gewissen Einfluss und eine Größe, die interessant werden könnte. Und sozusagen der Druck über das Europäische Parlament auf die europäischen Staats- und Regierungschefs. Und dieser Druck kann groß sein.
Siehst du, dass das ein Wahlkampfthema werden könnte jetzt dann nächstes Jahr?
Ich bin gespannt. Also mich hat es ein bisschen gewundert, dass es im Nationalratswahlkampf kein Thema war. Oder vielleicht war es einfach nur die Hoffnung, dass es thematisiert wird. Die einzelnen Parteien haben genug Umfragen und sie wissen, was uns Bürger und Bürgerinnen interessiert, also sie glauben es zumindest. Und indem man es nicht thematisiert hat, vielleicht ist es etwas, was uns als Durchschnittsösterreicher und Durchschnittsösterreicher eigentlich gar nicht interessiert.
Gibt es da Umfragen? Fühlen wir uns eher geschützt oder fühlen wir uns eher gefrotzelt oder?
Also ich kenne keine aktuellen Umfragen jetzt dazu. Ja. Aber es könnte durchaus sein, das sind oft Parteienumfragen, die Parteien in Auftrag geben und natürlich nicht nach außen geben. Mhm. Ja, oder nur das nach außen geben, was ihnen passt. Und es kann durchaus sein, dass man solche Testfragen, dass man Fokusgruppen hatte und die gefragt haben, wie schaut es aus, ist dieses Thema für euch relevant? Und vielleicht kam raus, nein, es ist nicht so relevant. Relevanter ist für uns zum Beispiel Bildungsthema, Thema Pensionen, was auch immer, Arbeit. Und deswegen fokussiert man sich auf diese Themen. Ich weiß es aber nicht. Gell? Okay. Das ist jetzt nur eine okay.
Hast du aus anderen Ländern irgendwas gehört?
Überraschenderweise auch nicht. Großbritannien, und das ist für mich atemberaubend, Großbritannien ist eigentlich eine Nation, die sehr, sehr früh mit der Magna Carta begonnen hat, diese Bürger- und Freiheitsrechte festzulegen. Mhm. Großbritannien haben ja mittlerweile eine Bevölkerung, die die Überwachung als etwas ganz Normales wahrnimmt. Das heißt, die Dichte an Überwachungskameras in Großbritannien, wo wir wissen, die führen nicht zu weniger Gewalt. Die führen auch nicht zwangsläufig zu einer höheren Aufklärungsrate. Ja? Das ist für die Briten vollkommen akzeptabel und normal. Das heißt, diese Toleranzschwelle ist viel, viel höher mittlerweile.
Glauben wirst du wirklich, auf jeden Meter wirst du beobachtet.
Überall. Ja? Und es hat mich auch in Deutschland gewundert, dass hier die Diskussion, das war nicht großartige Diskussion. Die SPD hat diese Diskussion nicht aufgenommen. Mhm. Weil sie in der Regierungszeit, und die Grünen nämlich auch nicht, weil sie in der Regierungszeit Schröder und Fischer hier kooperiert haben. Die wussten ganz genau, warum sie den Mund halten, weil sie alle irgendwie drin saßen. Ich glaube, die Einzige, die das diskutiert hat, war die BDS. Die Linke heißt sie mittlerweile, um Gottes Willen, BDS. Ja, jetzt wollte ich SED auch noch sagen, aber das war ganz, ganz falsch. Ja. Die Linke hat es thematisiert. Und ein Argument, und es hat schon begonnen bei den Liberalen, bei der FDP, war nämlich, dass ein Flügel der FDP, nämlich dieser bürgerrechtsliberale Flügel, viel zu wenig stark sich durchsetzen konnte und viel zu viel auf Wirtschaftsthemen gesetzt hat. Die Liberalen in Deutschland sind wirklich nicht vergleichbar mit unserer FPÖ, ja, was die Qualität angeht, der Politiker, und auch was den Inhalt angeht, wobei bei denen ist es auch schlimmer geworden, muss man dazu sagen. Aber die hatten eine lange Tradition, wenn es darum ging, Bürgerrechte zu verteidigen. Und es gibt hier auch in der Geschichte, kann man es sehen, in Deutschland, nämlich bei der ganzen Bader-Meinhof-Geschichte, ja, bei der Roten Armee-Fraktion. Das war eine lange Diskussion in Deutschland, wo es eben darum ging, wie weit kann der Staat in die Bürger- und Freiheitsrechte eingreifen. Und die Regierung Schmidt, sozialliberale Regierung, da gab es ganz starke Auseinandersetzungen mit der FDP, die zwar die Problematik erkannte, die es hier gibt mit der Bedrohung, aber eben versucht hat, viele Dinge zu verhindern. Und gerade das bundesdeutsche System, und darüber wird jetzt in Deutschland schon diskutiert, aber man bringt sich nicht wirklich durch, ist ein System von Polizei und Geheimdiensten und Inlandsgeheimdiensten, die ganz stark von der Nazizeit geprägt wurde. Nämlich in Abgrenzung zur Nazizeit. Dass es in Deutschland für jeden eigenen Bundesland eine eigene Polizei gibt mit einem eigenen Verfassungsschutz und dass die untereinander nur schwer vernetzt sind, hat mit der Angst zu tun, weil, dass man verhindern wollte, dass so etwas passiert wie die Gestapo, ja, dass es eine nationale Behörde gibt, die sozusagen über die ganze Überwachung herrscht. Das war ganz, ganz tief im Denken der Planer des Grundgesetzes und dieser Landesgesetze drin, dass man alles tun müsse, um das zu zersplitten, weil die Zersplitterung hilft uns jetzt nämlich, so das Argument, zu verhindern, dass wir wieder dorthin zurückkehren. Und jetzt ist eben die Argumentation, naja, das ist längst hinter uns, wir sind jetzt eine reife Demokratie geworden, wir müssten jetzt eigentlich Institutionen schaffen, wo wir die Information wieder poolen können. Und da entwickelt sich halt etwas, was ganz spannend ist, und das ist bei Organisationen überhaupt spannend, sobald es eine Organisation gibt, lässt sie sich kaum mehr abschaffen. Die einzelnen Verfassungsschutzeinrichtungen in den Ländern argumentieren natürlich, weil sie Angst haben, abgeschafft zu werden oder in einem größeren Ganzen aufzugehen. Um Gottes Willen, das können wir nicht tun, die Qualität wird schlechter und bla bla bla. Das heißt,
noch schlechter.
Schlechter und Anführungszeichen, was ist jetzt schlecht? Ja. Aber es gibt hier schon die Diskussionen in Deutschland, aber dem scheint, ja, also die Deutschen wagen diesen Schritt nicht und ich finde es ganz gut, dass sie nicht tun.
Damen und Herren, ich würde Sie auch gerne einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Der Andreas würde Ihnen auch gerne ein Mikrofon hinhalten. Er hat Sie zwar im Vorhinein gewarnt, ja, also er will das alles aufzeichnen. Also sprechen Sie klar und deutlich und gut, höflich.
Also, ich habe oft einmal den Eindruck, dass vieles einfach ein Vorwand ist, dass die wahren Hintergründe gar nicht im Terror liegen. Ein Kabarettist hat einmal gesagt, wenn man schaut, wie viele durch medizinische Fehler ums Leben kommen und wie viele durch den Terror, dann sind die Mediziner viel gefährlicher. Und da tut man nichts. Also ich habe einfach den Eindruck, eigentlich wollen sie an ganz andere Informationen, sei es mit Maut und überall wird überwacht. Und ich frage mich, wieso eigentlich? Mhm. Haben Sie sich das eigentlich auch schon gefragt?
Ja, klar. Wieso tut man so etwas? Ja? Und ich bin mittlerweile zum Ergebnis gekommen, dass mir selber nicht passt, ja, oder das schwer vermittelbar ist. Es ist zunächst einmal naheliegend, genau Ihre Vermutung zu äußern. Eigentlich wollen die ganz was anderes. Die sind so neugierig auf unsere Geheimnisse und jetzt brauchen sie irgendwie einen Grund, um die zu erfahren und jetzt ist es der Terrorismus. Wenn man aber sich das genau anschaut und die Biografien durchliest und versucht, eine einfache Erklärung zu finden, und einfache Erklärungen sind oft die richtigeren Erklärungen, nicht immer, aber in vielen Fällen, so muss man schon eines sagen. Stellen Sie sich vor, die USA hätten das nicht getan oder der Präsident hätte diese Maßnahmen nicht getroffen und es wäre zu einem zweiten 9/11 gekommen. Wie hätten die Bürger und Bürgerinnen darauf reagiert? Und das ist die Angst, die diese Politiker treibt. Das Grundbedürfnis eines Politikers, so argumentieren wird, wie er in der Politikwissenschaft zunächst, ist eines, die Wiederwahl. Ja? Alles andere ist einmal, wird dem untergeordnet. Und die Angst, nicht wiedergewählt zu werden, weil man verantwortlich ist für ein zweites 9/11, oder, auch wenn man es jetzt vielleicht positiv formuliert, die Angst, nochmal 3000 Amerikaner und Amerikanerinnen durch so einen Anschlag zu verlieren, ist derart groß, dass man bereit ist, genau diese Schritte zu unternehmen. Und diese Argumentation findet man auch im Kongress wieder. Ich meine, dass der US Patriot Act heißt, das hat schon einen Grund. Ja, man wollte die Leute darauf hinweisen, das habt ihr zu tun, weil es eure verdammte patriotische Pflicht ist, es zu tun. Der Druck, es irgendwie durchzusetzen, der ist groß. Natürlich gibt es Argumente, die sagen, naja, 9/11 war das Wind of Opportunity. Es gibt in Europa dieses Beispiel des europäischen Haftbefehls. Die europäischen Staaten haben lang argumentiert, sollen wir sowas einführen wie einen europäischen Haftbefehl. Nämlich die Frage, wenn es zum Beispiel in Österreich einen Haftbefehl gegen die Person X ist, Und diese Person X befindet sich in Frankreich, muss Frankreich diese Person an Österreich ausliefern. Man hat lange Zeit zu keinem Ergebnis gefunden, man argumentiert hat, um Gottes Willen, man kann doch einem Franzosen nicht zumuten, nach Österreich ausgeliefert zu werden. Jeder kennt die österreichische Justiz, das ist ganz was Schlimmes. Ja. Das funktioniert nicht und umgekehrt. Ja. 9-11 kam und die Diskussion über den europäischen Haftbefehl wurde wieder aufgebracht und man hat sich noch nicht durchgerungen und dann kam Madrid. Und mit Madrid hatte man jetzt endlich dieses Ereignis, wo man sagen konnte, um Gottes Willen, jetzt können wir sagen, weil wir natürlich uns gegenseitig die potenziellen Terroristen ausliefern müssen, braucht man einen europäischen Haftbefehl. Es ging durch und der europäische Haftbefehl wird natürlich nicht nur für Terroristen verwendet, sondern für alles andere, wobei, Klammer auf, der europäische Haftbefehl sehe ich jetzt kein großes Bürgerrecht, kein großes Problem für die Bürger- und Freiheitsrechte. Aber das würde Ihre Argumentation stützen, zu sagen, man will generell stärker überwachen und man nützt hier diese Möglichkeit. Was diesem Argument noch mehr Kraft und Nahrung geben würde, das Internet hat sich wirklich als ein Kommunikationsinstrument entwickelt, das uns Freiheiten in der Kommunikation gewährt, die bis dahin eigentlich nicht möglich waren. Ja. Ich meine, allein meine Fahrt hier heute her ist ganz ein einfaches Beispiel. Ja, ich war noch nie da Spielboden und das letzte Mal, ich traue es mich nicht zu sagen, in Dornbirn war ich vor 30 Jahren, da war ich 3 oder 4 Jahre und ich glaube, das Dornbirn von damals ist ein anderes wie heute. Ja. Ich hatte überhaupt kein Problem, hierher zu finden. Ich habe Google Maps gestartet, habe geschaut, wie lange brauche ich, 2 Stunden, 5 Minuten. Ja. Wie schaut diese Umgebung aus, wo fahre ich zu und wo parke ich? Ja. In den 80er Jahren hätten sich Staaten darum gerissen, so eine Aufklärungsfunktion zu haben, ja, und sie hätten ein Satellitenbild gehabt, das weitaus schlechter gewesen wäre, wie das, was ich jetzt hatte. Das heißt, man gibt uns als Normalbürger und Bürgerinnen und damit auch Terroristen Mittel in die Hand, die billig oder de facto kostenlos sind und gibt uns dadurch Fähigkeiten, wo der Staat sagen kann, die kann man nicht mehr überprüfen. Ja. Und durch 9-11 und durch diese Überwachungsmaßnahmen hat der Staat jetzt wieder ein Mittel und einen Weg gefunden, unser Treiben zu beobachten. Der Staat ist einfach neugierig. Er ist es leider, es ist der Mensch neugierig. Ja. Ich bin gespannt, wie viele von uns wirklich der Versuchung widerstehen würden, zu wissen, man hat die Zugangsdaten von jemandem, der oder die interessant ist und man nutzt sie jetzt. Ja. Es ist für jeden von uns ein moralisches Dilemma und viele würden es nicht tun, aber allein der Gedanke darüber nachzudenken, ist schon schlimm. Gelegenheit macht Diebe, unter Anführungszeichen. Und genau das haben wir hier. Also es war eigentlich überhaupt keine Antwort auf Ihre Frage. Gell? Aber es ist wirklich schwer. Also ich tendiere eher zu sagen, naja, Politiker haben wirklich Angst, dass sowas nochmal passiert und deswegen sind sie sozusagen bereit, solche Maßnahmen zu treffen und es stört sie auch nicht, dass sie solche angenehmen Nebeneffekte haben.
Aber das eine sind die Politiker, aber das andere sind die Organisationen. Du sagst selber, okay. So Organisation ist dann nicht mehr abzuschaffen und die Politiker wissen nicht, was diese Organisation tagtäglich tut, sondern die schauen halt, ob das im Wahlkampf sich nützen lässt oder nicht nützen lässt. Aber die Organisation hat ein Eigenleben, die hat ein Eigeninteresse und ich behaupte jetzt einmal, die wird alles sammeln, was nur irgendwie ihr in die Fänge kommt. Die weiß wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du eine Billa-Card hast oder von irgendeinem oder von Merkur oder von irgendwo so, aber die wissen wahrscheinlich, was du gekauft hast.
Absolut, absolut. Das weiß Amazon auch und schlägt mir immer wieder Kaufvorschläge vor. Teilweise wundere ich mich, was man mir vorschlägt.
Ja, aber die haben da noch nicht vorgeschlagen, Reis zu kaufen, weil du doch in der Zwischenzeit deinen Reis aufgebraucht haben müsstest.
Okay, das tun sie nicht, stimmt. Aber das Interessante bei Organisationen ist wirklich, sie investieren sehr, sehr viel Kraft, Organisation zu bleiben. Das heißt, Organisationen abzuschaffen ist relativ schwer. Und sie haben eine Tendenz, ihre Fähigkeiten und die Ressourcen auszubauen. Ja. Es gibt kaum Organisationen, ich kenne keine, die sagt, du, eigentlich will ich nicht mehr Organisation sein, schafft es uns ab. Ich brauche den Job nicht mehr, wir brauchen alle diesen Job nicht mehr. Im Gegenteil, man braucht immer mehr Personal, man braucht immer mehr Ressourcen und man braucht vor allem immer mehr Kompetenzen. Ja? Weil die Welt hat sich gewandelt, wir müssen hier uns auch anpassen. Mhm. Und die Frage ist, wie überwacht man solche Organisationen? Ja? Dafür wären eigentlich eben die Parlamente da. Es gibt Geheimdienstausschüsse, wo eben nur einer begrenzten Zahl von Abgeordneten Zugang zu diesen Informationen gewährt wird. Wenn die aber ihre Kontrollrechte nicht ausüben, wie sie sie ausüben sollten, weil sie eben nicht genau nachfragen, nicht genug nachfragen oder sich einfach mit dem zufrieden geben, was ihnen erzählt wird, dann landen wir eben dort, wo wir landen. Wenn wir uns die...
Ja, was passieren müsste, wäre irgendein eklatanter Missbrauch.
Wir haben permanent Missbrauch.
Aber das offensichtlich ist das nicht ja? Wie Sie sagen, nicht eklatant genug. Ja?
Wenn der Kongress rausfindet, dass NSA-Mitarbeiter die Überwachungsinstrumente benutzt haben, um Ex-Freundinnen auszuspionieren, ja? Um zu überprüfen, mit wem sie wann telefoniert haben, vielleicht sogar auf ihre Festplatten zuzugreifen, um ihren E-Mail-Verkehr zu lesen. Also bitte, größeren Missbrauch kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Man muss hier natürlich zwei Dinge unterscheiden. Und,
ja, aber die Freundin war halt zufällig kein Kongressabgeordnete.
Genau. Es wird dann nämlich peinlich, wenn es einen Kongressabgeordneten erwischt, aber ich glaube, so intelligent ist man, dass man das nicht tut. Wir müssen ja in dieser Diskussion außerdem zwei Dinge unterscheiden. Womit die USA ja kein Problem haben, ist die Überwachung der restlichen Welt. Es stört einen US-Kongressabgeordneten überhaupt nicht, ob die europäischen Staats- und Regierungschefs und EU-Parlamentarier und die Europäische Kommission ausspioniert wird. Im Gegenteil, das erwartet man sich auch. Das ist die Aufgabe. Man muss Bescheid wissen, wenn es Verhandlungen über Wirtschaftsfragen mit der Europäischen Union gibt. Man muss doch die Position des Verhandlungs, des Gegenübers kennen. Ja? Das ist vollkommen akzeptabel. Wo Sie hier Probleme sehen, und das ist für uns eben nicht akzeptabel, ja? Wo Sie hier eben Probleme sehen, ist, dass Amerikaner und Amerikanerinnen überprüft werden und überwacht werden. Und da gibt es schon eine sehr, sehr starke Diskussion. Und das Witzige an dieser, oder das Interessante an dieser Diskussion, diejenigen, die starken Kritiker sind, sind die am linken Rand des politischen Spektrums, liberale Demokraten und ganz konservative Republikaner, nämlich jene, die generell große Abneigung gegenüber dem Staat haben. Diejenigen, die gegen eine Gesundheitsversicherung sind und für weniger Staat und mehr Privat in den USA, die Libertären, haben unglaubliches Problem mit der Überwachung. Ja, da finden sich Koalitionen, die man sonst eigentlich gar nicht sehen würde. Es ist eher das Problem, finden wir hier im Zentrum, ja, sowohl der Demokraten als auch der Republikaner, die eben so stark verankert sind in diesem Establishment und viel auch gewusst haben. Ja. Der Kongress, wenn er sich jetzt aufbuddelt und sagt, um Gottes Willen, was wird hier getan, die wussten das lange Zeit, die waren informiert, die hatten einfach kein Problem damit. Ja. Aber sie trauten sich oder sie wollten nicht dagegen stimmen oder etwas unternehmen. Jetzt, nachdem die Bevölkerung vermehrt Widerspruch äußert, geht man dagegen vor, aber auch eben leider nicht so, wie sie es vielleicht sollten. Es wird immer stärker, weil die Bevölkerung mehr erwartet, aber ja, es ist...
Aber sozusagen auf einer persönlichen Ebene kann man gegen das Ganze eigentlich überhaupt nichts tun. Du sagst, auch bei dir der Versuch auf Verschlüsselung umzusteigen, das hat sich eigentlich nicht sonderlich bewährt.
Natürlich.
Nicht zu kommunizieren bewährt sich auch nicht, weil man sich dadurch eigentlich nur verdächtig macht.
Also ich finde nicht kommunizieren keine Lösung. Weil wieso soll ich jetzt auf einmal nur, weil der Staat so neugierig ist, aufhören, das Internet zu verwenden? Das ist inakzeptabel. Mhm. Und wenn man an die Diskussion denkt, und ich bin ganz gleich fertig mit diesem Punkt, in Deutschland nehme ich einen Bundestrojaner. Der Bundestrojaner war ein Mittel, wo man eben genau dieses Problem hatte. Was passiert, wenn Menschen beginnen, ihre Kommunikation zu verschlüsseln? Dann muss man Kommunikation abfangen, bevor sie verschlüsselt wird, nämlich direkt bei der Tastatureingabe. Und das ist das Grundprinzip des Bundestrojaners. Man versucht, ein kleines Programm am Computer zu installieren, das sämtliche Eingaben an der Tastatur und auch über Kamera zum Beispiel oder Mikrofon abfängt, bevor sie verschlüsselt wird. Ja? Ja, was mache ich in dem Fall? Ja? Zeichensprache.
Ja.
Briefschreiben.
Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar kommt man vielleicht da dran mit dem Wirtschaftsstrafrecht. Es gibt ein Computerstrafrecht, wo das Auskundschaften von Computersachen strafbar ist. Es gibt ein Insiderstrafrecht, wo es strafbar ist, wenn man Informationen, wo man aus irgendeiner beruflichen Position hat oder zufällig mitkriegt als Taxifahrer oder was, das ist strafbar, und es gibt ein Strafrecht gegen das Ausspüren, Auskundschaften von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Einmal in Österreich kommt man damit nicht ran.
Also ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, kenne diese Regelungen auch nicht genau. Faktum ist, stellen Sie sich vor, ein österreichisches Gericht würde hergehen und würde argumentieren, fangen wir mal ganz oben an, Präsident Obama wird jetzt vor Gericht gestellt. Da würde man anschauen beim österreichischen Außenhandel, der ganz stark auch auf die USA abzielt, vor allem wenn die US-Wirtschaft wieder stärker wird. Wenn die USA dann sagen, also das ist inakzeptabel, so geht man nicht mit im transatlantischen Dialog um, ja, europäischer Güter oder Güter aus Österreich werden nicht mehr importiert werden können. Ich glaube, so schnell kann es gar nicht schauen, ist diese Klage vom Tisch. Ja. Es gibt Recht und es gibt auch in den USA Gesetze. So ist es ja nicht. Es ist nicht so, dass es die Gesetze nicht gibt. Ja. Sie müssten nur eingehalten werden. Aber das Problem ist, es gibt so etwas wie eine Realpolitik und die Realpolitik ist einfach so, dass auch die Wirtschaftsinteressen von beiden Seiten vielleicht derart groß sind, dass es gar nicht zu so einer Anklage überhaupt kommt. Es gibt ja Versuche immer wieder, es gab lange Zeit Versuche, zum Beispiel Henry Kissinger vor ein Gericht zu bringen, aufgrund von Verfehlungen während seiner Zeit als Nationalsicherheitsberater oder Außenminister. Ja. In Spanien zum Beispiel haben Staatsanwälte und Richter das versucht. Ja. Selbst bei Pinochet, der nachweislich ja, vieles richtig falsch gemacht hat, ja, hat es nicht wirklich gefruchtet schlussendlich. Ja. Weil einfach Staaten übergeordnete Interessen haben in dem Fall. Also ich glaube, damit vorzugehen, das bringt nichts.
Jetzt noch eine total profane Frage. Auf Landesebene, Land Vorarlberg, Land Tirol oder auch auf Gemeindeebene, gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte oder muss ein Landeshauptmann sozusagen sich halt zurücklehnen und hoffen, dass ihn niemand auf das Thema anspricht?
Nein, also da würde ich jetzt etwas tun, was ich sonst nie tun würde, einen Landeshauptmann verteidigen oder eine Landeshauptfrau in Österreich. Aber das ist nicht deren Kompetenzbereich und deren Aufgabenbereich. Okay. Also Länder und Gemeinden haben andere Aufgaben. Die Aufgaben sollen sie erfüllen, bitte. Aber das ist eine Aufgabe, die auf Bundesebene und auf europäischer Ebene angesiedelt ist. Also man kann nicht erwarten vom Bürgermeister in Enzing, dass er jetzt dieses Problem löst. Ja, ich meine, ich kenne den nicht, vielleicht könnte er es lösen, glaube ich nicht. Aber es ist nicht die Kompetenz dieser Akteure. Das heißt, das ist eine ganz eine andere Ebene und das ist auf Bundes- oder auf europäischer Ebene zu lösen und nicht auf Landes- oder Gemeindeebene.
Okay.
Was sollten die auch tun? Ich meine,
bitte?
Das eine ist,
doch, passt schon.
Dass der Druck auf die Politiker der Gesellschaft extrem hoch ist. Die müssen alles und jedes erklären. Medien, wenn irgendwo etwas passiert, dann müssen sie gerade stehen. Und ich glaube, deshalb sind die Politiker auch höchst bereit, hier Maßnahmen zu genehmigen, zu bewilligen, um den Druck der Gesellschaft hier aufzufangen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich in der Böswilligkeit der Politiker liegt oder in der Dummheit, sondern tatsächlich, dass das ein gesellschaftlicher Druck ist. Und das Zweite, was ich anmerken möchte, der Knackpunkt scheint die Effizienz zu sein. Und Sie haben es auch an dem eigentlich aufgehängt und haben gesagt, es werden so viele Maßnahmen getroffen, die eigentlich in keinem Verhältnis zu dem stehen, was herauskommt. Aber die Befürchtung ist doch eher die, dass man sagen muss, es werden die Maßnahmen nicht zurückgeschraubt werden, sondern sie werden hinaufgeschraubt werden, weil die Institutionen, die Sie vorher angeprangert haben, die werden nicht sagen, ja gut, jetzt können wir es nicht und jetzt lassen wir es halt, sondern die werden sagen, wir müssen besser werden.
Beiden Punkten würde ich zustimmen. Ersten Punkt, da sind auch wir schuld. Ja. Wir und ich jetzt zum Beispiel, ich sage es ganz banal, regen uns jetzt groß auf, dass das passiert. Und wenn was passiert, sitzen wir da und regen uns auf, dass was passiert ist. Ja. Und die armen Politiker unter Anführungszeichen, müssen es ausbaden. Deswegen sehe ich auch, es ist nicht unbedingt so bösartig von ihnen, es ist einfach deren banale Angst, etwas falsch zu machen. Und lieber ein bisschen mehr überwachen als ein bisschen zu wenig. Effizienzargument, das ist genau das, was eine Gesellschaft diskutieren müsste. Und das ist aber schon ein Kritikpunkt, den man vorbringen muss. Man muss, und das muss die Politik tun, der Gesellschaft reinen Wein einschenken. Wie viel Sicherheit wollt ihr, wie viel Freiheit wollt ihr?
Ja, das ja, muss, und was soll es kosten?
Nein, das hängt zusammen. Ja. Ja, weil ein Mehr von Sicherheit kostet Freiheit. Ja, es sind einfach so, dass man sagt, ich möchte jetzt 100%, ja,
das kostet auch Steuergeld.
100% Sicherheit und 120% Freiheit. Das geht nicht. Ja? Das muss einfach diskutiert werden. Steuergeld, ja, klar, aber ich möchte in dieser Debatte jetzt nicht um Geld reden, weil Bürger- und Freiheitsrechte, das kann man nicht sagen, die kosten 4,23 Euro. Ja? Ein Kilo Bürgerrecht oder sowas.
Also das ein Kilo Überwachung.
Das ist natürlich, ja, das schon, aber die Frage ist immer, was bringt uns das? Das müsste eben diskutiert werden. Und ein Argument, und das ist ein Argument, das oft zu Aufschrei führt, ja, aber das ist etwas, da muss man der Gesellschaft reinen Wein einschenken. Eine amerikanische Politikwissenschaftlerin in Harvard hat etwas vorgebracht und sie hat für wüste Empörung dafür gesorgt. Aber ich finde, sie hat recht. Sie hat mich argumentiert, eine Gesellschaft muss es akzeptieren, verdammt nochmal, dass es so etwas wie Terrorismus gibt. Es ist nicht schön, es ist nicht toll, war ihr Argument. Es kann sein, und die Gesellschaft muss das akzeptieren, dass man an einer Bushaltestelle steht und in die Luft gesprengt wird. Das ist einfach, so ist das Leben, verkürzt jetzt ausgedrückt die Argumentation. Was sie nicht akzeptieren muss, ist, dass es terroristische Anschläge gibt, mit Massenvernichtungswaffen zum Beispiel. Das heißt, es gibt hier eine Grenze. Und diese Grenze muss man einfach festlegen. Sie hätte diese Grenze dort festgelegt. Der Staat muss alles unternehmen, dass dieses Massenterrorismus oder dieser Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen nicht möglich ist. Ja. Aber wir können nicht garantieren, dass irgendwo, irgendwann vielleicht wirklich ein Anschlag passiert an einer Bushaltestelle. Weil das würde ein Maß an Überwachung und Eingriff in Bürger- und Freiheitsrechte mit sich bringen, der schlussendlich sozusagen mehr kostet, nämlich im Sinne von Einschränkung Bürger- und Menschenrechte, wie er bringt. Darüber muss eine Gesellschaft diskutieren. Ich glaube, wenn man der Gesellschaft diese Frage stellt, ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren würde, zu sagen, ihr müsst akzeptieren, dass ihr an der Bushaltestelle in die Luft gesprengt wird. Ja? Ich meine, es ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, wie sie argumentiert hat. Aber genau das wäre die Argumentation und dann wären wir vielleicht wieder bei den Punkten, die Sie erwähnt haben. Was würden dann wir als Bevölkerung sagen? Würden wir dann den Politikern das mitgeben? Um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Ja?
Wenn man sich fragt, was kann der einzelne Bürger tun gegen die Tendenzen eines totalen Überwachungsapparates, kann Medienbildung, ein bewusster Umgang mit Medien, Medienkritik eine Antwort darauf sein?
Kurze Nachfrage, was verstehen Sie jetzt unter Medienkritik oder bewusster Umgang?
Wenn man bedenkt, dass Jugendliche Facebook, soziale Netzwerke verstärkt also benutzen, also dass sie sich darüber bewusst sind, dass die Inhalte, die sie hineinstellen, eben dass die verwertet werden können.
Wir müssen auch lernen, mit Kommunikation umzugehen. Ich bin selber bei Facebook, verwende es aber so gut wie nicht. Ja. Schau gelegentlich rein, ich glaube alle Wochen einmal und lese die obersten Beiträge, die obersten 4 oder 3. Und wundere mich dann immer, was mir die Leute mitteilen, was sie heute gemacht haben. Ja. Sie haben heute das und dieses und jenes gemacht und sind heute dort hingefahren mit Bild. Ja. Wo man fragt, ich esse auch und ich fahre auch irgendwo hin, ja, aber das muss nicht jeder wissen. Ja. Und die Frage ist, wie viel sind wir bereit mitzuteilen? Ja. Auf der anderen Seite, ich habe hier ein Handy von Google, habe meinen Kalender, meine E-Mails, meine Notizen, alles abgespeichert und online. Das liegt sicher auf einem US-Server. Die Frage ist, sollte ich das tun oder soll ich meinen eigenen Server daheim aufsetzen? Ja. Funktioniert auch. Ja. Ich hätte sogar einen daheim und es gibt Open-Source-Material. Soll ich das machen? Da sage ich für mich, das ist mir jetzt, sage ich wiederum, dann lesen es halt mit. Ja. Also das hat schon was mit Medienkritik zu tun. Wie viel wollen wir überhaupt preisgeben? Zweiter Punkt, das hat jetzt nichts mit Ihrer Medienkritik zu tun. Was hier ganz wichtig wäre, und da sehe ich die europäischen Medien, nämlich jetzt die Medien im Sinne von Zeitung und Fernseh, Radio, schon im Argen, die haben überhaupt nicht bis zu wenig oder zu spät reagiert. Was in der Washington Post oder der New York Times, das sind die beiden Zeitungen, die ich eigentlich täglich lese, jetzt nicht von vorn bis hinten, aber halt alles, was halt mein Fachgebiet angeht. Da gab es diese Diskussionen schon, sagen wir so, ab 2005, 2006. Nämlich dann, wie es im Irakkrieg schlimmer worden ist und die Zustimmung zum Präsidenten immer so gut war und die Medien langsam gemerkt haben, okay, da liegt einiges im Argen. Ja? Da hat man begonnen, darüber zu diskutieren. Und viele der Enthüllungen, die wir jetzt sehen, sind damals schon diskutiert worden. In den europäischen Medien hat man nichts gesehen. Und jetzt beginnen europäische Medien auf diesen Zug aufzuspringen und schreiben Artikel ab, die New York Times oder die Washington Post geschrieben haben. Wo man einfach denkt, ja, reflektiert es einmal. Ja? Und dann schreiben sie zum Beispiel, ja, die NSA kann Code knacken. Stimmt nicht. Sie umgeht die Codes. Das ist ganz was Wichtiges und Essentielles. Das macht einen großen Unterschied. Da ist einfach die Medien bei uns im Lande und auch in Deutschland, die ein bisschen besser sind wie unsere, finde ich, müssen da dazulernen und etwas entwickeln, nämlich kritischer zu sein gegenüber Regierungen. Ja? zwecks Medienkritik keine andere Medienkritik, wie Sie es gemeint haben, aber auch da sollten sich Dinge verbessern.
Also wenn man jetzt das Stichwort Medienkritik dann auch, was du jetzt sagst, ist eigentlich, dass quer durch die Gesellschaft es mangelt an einem Umgang mit Informationen.
So ist es.
Dass wir auch wahrscheinlich zu unkritisch dann wieder die Zeitungen lesen.
Genau. Und einfach alles auch direkt übernehmen. Ich ärgere mich manchmal auch und wenn ich ganz verärgert bin und ein bisschen Zeit habe, versuche ich einen Kommentar zu schreiben und dann an die Zeitungen zu bringen. Manche drucken sogar, muss ich echt sagen, Respekt, weil wenn man sie kritisiert und es wird dann gedruckt, ist das okay, passt, ja, machen auch nicht alle. Oder es wird argumentiert, das, was Sie schreiben, haben wir schon lange geschrieben und gesagt, nein, eben nicht. Ja. Aber der Fehler liegt auch bei uns und auch bei mir selber. Also dieses Beispiel mit meiner eigenen Kommunikation, und da sind wir wieder bei der Medienkritik, die Sie erwähnt haben. Ja. Das ist schon etwas, wo man denkt, ja, also wenn man meinen Twitter-Account liest, die Twitter immer dann, wenn Wahlen sind, weil ich mich so unglaublich aufrege über alles und jeden, wenn man den zum Beispiel lesen würde, würde man ein sehr, sehr eigenartiges Bild über mich bekommen. Ja. Aber man würde einen gewissen Teil von mir sozusagen wahrnehmen und erkennen, den man sonst sozusagen nur im engsten Kreis wahrnimmt. Ja? Und meine Frau und ich haben von jeher gesagt, also wir sind jetzt verheiratet und wir haben gesagt, du, das interessiert Facebook nicht, wir ändern jetzt nicht unseren Status, ich weiß nicht, welchen Status du überhaupt gibst, ich bin wirklich bei Facebook nicht sehr, sehr gut bewandert, ich glaube, man kann jetzt reinschreiben, hat geheiratet, den und den oder die und die, haben wir nicht getan, ja? Weil das geht niemandem was an, ja? Andere machen es, ja? Ich kann deren Leben täglich nachvollziehen, ja, und wundere mich, wie kommt der zu so viel Sport, ich habe nicht so viel Zeit, ja, und ärgere mich drüber. Ja. Ja, das ist dann, wenn ich nämlich Facebook als Überwachungsinstrument verwende, ja, wo man schon wieder bei der Gelegenheit unter Dieben wäre. Ja. Da können wir vielleicht schon etwas machen, müssen vielleicht wieder zurückrudern, nämlich indem wir unser Verhalten ändern. Aber im Großen und Ganzen nur auf Bundes- oder europäischer Ebene.
Aber ich wundere mich auch, eigentlich müssten sich doch mit dieser totalen Überwachung müssten sich doch eigentlich zahllose Verbrechen aufklären lassen.
Anscheinend nicht.
Also wenn man denkt, so diese ganze Kinderpornografie-Debatte und so weiter, da geht es doch dauernd um Internet.
Aber wir müssten da aufpassen. Also wir hatten nämlich auch im E-Mail-Verkehr, hast du die Frage gestellt, können wir auch ein bisschen auf die NSU eingehen, vielleicht auch mit dem Hintergrund, warum hat man da nichts getan? Mhm. Muss schon, und das hat auch mit Kinderpornografie zu tun. Entweder gibt es Überwachung für alle oder für keinen. Man kann jetzt sagen, ja, Überwachung machen wir nicht, ja, aber bei der Kinderpornografie machen wir schon, weil man kann es nicht unterscheiden. Mhm. Ja. Es gibt keine Liste von 423 Pädophilen, so blöd, stimmt es jetzt ist, und die überwachen wir, den Rest überwachen wir nicht. Ja, man überwacht trotzdem wieder alle.
Ja, ja, aber es werden ja ohnehin alle überwacht.
Ja, die Frage ist, auf was schaut man genau? Eben, man hat mittlerweile einen Heuhaufen, der derart groß ist, dass man sich schon die Frage stellt, wie gehen wir mit den Informationen um? Es ist nämlich, das ist auch ein Argument, man hat mittlerweile so viel Rauschen, man sagt Rauschen, dass man das eigentliche Signal gar nicht mehr findet. Ja, in den nächsten Abermillionen, Milliarden von Informationen, die richtigen rauszufiltern, ja wieder. Man untersucht Kommunikation auf Stichwörter. Ja, wenn ich jetzt Terrorist bin, ich werde nicht unbedingt sagen, du, hoch zu, morgen 23.04 Uhr, ja, an diesem und jenen Ort C4-Sprengstoff. Ja. Nein, macht man nicht. Ja. Man kommuniziert dann eben anders. Ja. Und wie will man jetzt, ich meine, die Vorstellung, das ist für mich unvorstellbar, wie ich das gelesen habe, das war für mich unvorstellbar, dass der britische Geheimdienst, der Government Communications Headquarters, es schafft, den ganzen europäischen Datenverkehr für 1 bis 5 Tage zu speichern. Ja, und es ist unvorstellbar, weil diesen Speicher möchte ich gerne mal sehen, wie groß der ist. Ja. Ja, mittlerweile, ich habe es meinen Studenten vorige Woche, wir haben darüber gesprochen, mein erster Computer hatte 512 Megabyte Festplatte. Es war damals ein Höllengerät. Ja. Festplatte war ungefähr, glaube ich, so groß. Ja. Mittlerweile habe ich einen USB-Stick, ich habe jetzt leider nicht mit, der ist so groß und hat 32 Gigabyte. Ja. Also ein Vielfaches von dem. Ja. Das heißt, mit diesem ganzen Speicher, mit der Verbesserung der Speichermedien, mit der Verbesserung der Geschwindigkeit kann man natürlich auch solche Datenmengen speichern. Aber was mittlerweile so ist, den ganzen europäischen Datenverkehr, und da wird wirklich jeder Datenverkehr, ja, wenn ich mir auf YouTube ein Anglervideo anschaue und das 20 Mal, speichern die das 20 Mal. Ja? Das ist unglaubliche Datenmenge. Ja? Das wird gespeichert und das ist für mich einfach, dass man da noch irgendwas findet, ist für mich ein Rätsel. Und man findet eh nichts, ganz nebenbei. Ja, aber trotzdem tut man es und das verstehe ich nicht.
Ja, aber das, denke ich mal, ist der Bereich, wo halt sich tatsächlich noch viel abspielen wird in den nächsten 10, 20, ja. 100 Jahren.
Ja. Die Frage, aber, wie geht man damit um? Ja? Ja,
also, aber jetzt hören wir uns noch den Ecki an.
Ja, bei dieser NSU, also nationalsozialistischer Untergrund, die Ermittlungen zeigen ja, dass es ja überhaupt nicht an den Daten liegt, sondern an der Richtung, in die ermittelt wird.
Richtig.
Das ist das eine.
An den Vorurteilen der Ermittler.
Ja. Und das andere ist, ich bin schon auch der Überzeugung, dass die politische Bearbeitungsebene auf der europäischen liegt. Ja. Dass der Donetzinger Bürgermeister ist im Übrigen ein FPÖler, der wird schon gar nichts machen. Es wird aber auch auf österreichischer Ebene nichts passieren. Haben wir ja damals gemerkt, wenn wir unsere eigenen Stapo-Akten uns kommen haben lassen, wo dann drin gestanden ist, sie sollen am 3. Mai im Landhaus in Bregenz eine Demonstration gegen das Ozon inszeniert haben, was bei mir reingeschrieben ist. Absurd, vollkommen absurde Sachen. Ja. Weil man da den Überblick überhaupt nicht hat. Ich glaube, Sie haben ja zu Recht, glaube ich, auch vom US-amerikanischen Kongress deswegen gesprochen, weil das demokratisch gewählte Gremium ist, wo ein Sample von Repräsentanten dieses Staats, dieser Bevölkerung sich befindet, die einen gewissen Überblick auch haben müssen. Und so ist es auch beim EU-Parlament.
Genau.
Es gibt interessanterweise parallel jetzt ja diese Datenschutzrichtlinie, die zwar mit der Überwachung, also mit der militärischen oder geheimdienstlichen Überwachung wenig zu tun hat, sondern eher um kommerzielle, da geht es um kommerzielle Verwertung, Google, Facebook und so weiter. Ja. Und ganz interessant finde ich, wie dann die Prozesse sich abspielen. Vor 3-4 Wochen war in der Zeit ein Dossier, wo der Berichterstatter, wo gezeigt worden ist, wie der Berichterstatter dieser Datenschutzrichtlinie bedrängt worden ist von der einen und von der anderen Seite, damit die Richtlinie, die er verhandeln muss mit dem Parlament, wie die abgeschwächt werden soll. Das ist dann zuerst gelungen, dann wieder nicht. Dann hat der Snowden dabei geholfen, dass es jetzt gelungen ist. Nur jetzt kommt der Punkt. Jetzt hat das Parlament einen Entwurf gefunden. Jetzt muss der aber mit den nationalen Regierungen ausgehandelt werden. Und das ist das Problem in Europa. Solange das Parlament, glaube ich, Kompetenzen hat und dort Handlungsmöglichkeiten hat, sehe ich eine Chance. Aber sobald das dann wieder zurückkommt auf die Ebene der Innenminister, Gott bewahre.
Ja, so funktioniert es halt. Es ist alles nur im Europäischen Parlament möchte ich auch nicht übertragen. Ich meine, oft bin ich froh, je mehr Kompetenzen nach Brüssel gehen, desto weniger sind sie in Wien und das finde ich nicht so schlecht. Aber alles muss dort auch nicht hin. Zur ersten Frage der Richtung der Ermittlungen. Was sich gezeigt hat, ist, dass seit 9-11 der Fokus ganz, ganz stark auf diesen transnationalen islamistischen Terrorismus war. Ja, das war die große Bedrohung und alles andere haben wir ausgeblendet. In Österreich haben wir da eine Parallelentwicklung dazu. Wir haben nicht nur Erfahrungen von 9-11 und dann Madrid, sondern auch natürlich die schwarz-blaue Koalition, wo man begonnen hat, im Verfassungsschutzbericht und so zu tun, als ob es die Bedrohung von rechts nicht mehr gibt. Das ist, also brauchen wir überhaupt nicht mehr erwähnen. Und eben in Deutschland haben wir auch diesen Fall, wo der Fokus der Geheimdienste genau auf das liegt. Ja, und die rechte Szene und vielleicht auch die linksextreme Szene wird ausgeblendet, in Anführungszeichen. Und diejenigen, die man dort reinschleust, da weiß man jetzt nicht, haben wir sie reingeschleust oder haben sie sich selber dort reinschleusen lassen, die Organisationen. Also da ist eine Verquickung von Organisationen, also des Informanten, also von diesen rechtsextremen Netzwerken und Verfassungsschutz, wo man nicht mehr weiß, wer gehört jetzt auf welche Seite. Riesenproblem. Und es ist auch ein Bereich, wo die Überwachung anscheinend überhaupt nicht so sinnvoll und zweckdienlich ist, sondern man bräuchte wirklich vor Ort Leute und nicht jetzt Leute, die mehr Sympathien für diese rechte Organisationen haben, sondern sich wirklich als Verfassungsschützer wahrnehmen. Zweiter Punkt, Datenschutzrichtlinie. Da sind diese Unternehmen in einer Zwickmühle. Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter, was auch immer, leben von unseren Daten. Ja? Sie wollen unsere Daten haben, weil sie damit Geschäft machen. Und je stärker Datenschutzrichtlinien ausgearbeitet sind, desto schlechter machen sie ihr Geschäft. Auf der anderen Seite, und das muss man schon auch betonen, haben die, und das wurde in den österreichischen Medien immer wieder falsch kommuniziert, die haben nicht freiwillig mit der NSA kooperiert. Die haben das nicht getan, weil eines ihrer Grundkapitale oder ganz wichtig für diese Unternehmen ist, dass sie, genauso wie bei Banken, einen gewissen Schutz dieser privaten Daten dem einzelnen User und der Userin gewähren. Ja? Sie sagen zwar als Google, ich durchsuche deine Daten, aber die bekommt sonst niemand von mir. Ja? Die NSA und die US-Behörden zwingen diese Unternehmen mit der NSA zu kooperieren. Und das Perverse ist, sie dürfen nicht einmal sagen, dass sie kooperieren und wie sie kooperieren. Ja? Das heißt, tun sie es nicht, kann es bedeuten, dass sie am US-Markt nicht mehr aktiv sein dürfen. Und wir haben Firmen, die vor die Wahl gestellt wurden, entweder kooperier, aber du darfst nicht sagen, dass du kooperierst und wie du kooperierst, oder wir schließen dein Unternehmen. Einige haben dann kooperiert, einige haben das Unternehmen zugesperrt. Ja? Also da sind die schon auch, also da würde ich sie sogar verteidigen. Ja? So geil sie auf unsere Daten sind, so schwer tun sie sich und so großen Widerstand leisten sie auch, diese Daten wirklich weiterzugeben. Und sie tun sehr, sehr viel für den Datenschutz innerhalb ihres eigenen Unternehmens, ja? Weil das hat mit ihrer Glaubwürdigkeit zu tun. Also die sind wirklich in einer Zwickmühle. Es waren nämlich auch Google und Microsoft, ich meine Großkonzerne, die jetzt, sind viel Sympathien für die, aber die haben in dieser Diskussion dann schon auch Position bezogen und haben gesagt, nein, wir geben es nicht gerne her. Und Microsoft hat jetzt zum Beispiel Skype übernommen. Und bei Skype wusste man schon, das weiß man seit langem, dass Skype in die Software eine Hintertür eingebaut hat, damit die NSA mithorchen kann. Ja? Deswegen ist es auch allseits bekannt, dass Terroristen Skype nicht verwenden, sondern auf ein anderes System, relativ grindiges, aber gut mit guter Verschlüsselung, ich glaube BuddyTalk oder PalTalk oder so ähnlich zurückgreifen, wo das eben nicht der Fall ist. Aber wer benutzt Skype? Ich benutze es zum Beispiel, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen in den USA oder Deutschland oder Wien oder wo auch immer kommuniziere und wir uns austauschen über unsere Forschung. Ja? Also, die stehen sozusagen ganz blöd da, diese Unternehmen.
Ja, Damen und Herren, dann würde ich Folgendes vorschlagen, dass wir uns beim Franz bedanken, dass er hergekommen ist, referiert hat, mit uns diskutiert und vielleicht, dass du uns noch ein bisschen zur Verfügung stehst, ja, aber genau. Draußen im Foyer, klar. Wo uns der Spielboden zu einem kalten Getränk einlädt. Schön. Und also nicht nur uns beide, sondern alle hier und da draußen sind auch noch ein paar Bücher. Die Buchhändlerin hat sich wieder bemüht, interessante Literatur zum Thema bereitzustellen. Vielleicht will auch noch irgendjemand sich den Titel von deinem geheimen Buch aufschreiben.
Es ist nicht geheim, es ist ein Bestseller in den USA sogar, Pulitzerpreisträger.
Na bitte, also vielleicht willst du noch draußen im Foyer eine kleine Lesung aus dem Buch veranstalten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen. Bei der Technik für Licht und Ton war wieder vorzüglich heute und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke für die Einladung.